Hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe.
Heute präsentieren wir euch die Aufnahme unseres allerersten Audiokommentars. Wir reden über 7 von David Fincher.
Viel Spaß beim Zuhören.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukast, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning, das bin ich, und Lukas Knabe, das ist der Herr an meiner Seite, nicht mir gegenüber heute. Hallo Lukas.
Hallo und herzlich willkommen. Genau, wir sitzen heute nebeneinander in ungewohnter Konstellation. Wir haben uns ein paar Meter von unserem eigentlichen Arbeitsplatz wegbewegt und sind jetzt hier sitzend nebeneinander. Zwischen uns ist ein relativ schmaler Tisch, auf den 2 Mikros stehen, 2 Tassen Kaffee, unsere Notizen und ein Haufen Kabel.
Ja.
So sieht's heute aus. Zum ersten Audiokommentar. Für mich persönlich der erste und auch der erste für unseren Filmpodcast Lukast.
Für mich selbstverständlich auch der erste Audiokommentar. Ich bin super gespannt, wie das wird. Wir haben jetzt im Vorfeld schon relativ lange gebraucht für die Einrichtung, dass das alles technisch auch funktioniert, sodass wir uns einen Film angucken können und nebenbei darüber reden können.
Mhm.
Das ist das Prinzip eines Audiokommentars. Für die Leute, die es nicht kennen, das Prinzip. Wir werden jetzt gleich 3, 2, 1 machen und dann starten wir einen Film, nämlich David Finchers 7 aus dem Jahre 1995 auf Netflix. Das heißt, wenn ihr Netflix habt, könnt ihr sozusagen auf unser Signal diesen Film gleichzeitig starten wie wir und dann unser Gebrabbel dazu hören. Ist das nicht fantastisch, wenn man
richtig,
einen Film guckt und die Leute einfach nur neben einem sitzen und labern?
So soll es sein. Kennt man sonst nur aus sehr seltenen Bonusmaterialien, die so auf manchen DVDs, in manchen Sondereditionen, auf manchen Blu-rays manchmal verfügbar sind. Deswegen dachten wir, nehmen wir uns mal einen Film, der eben auf Netflix verfügbar ist. Auf Netflix gibt es ja eigentlich keine Extras, sind ja, sage ich mal, von der breiten Masse nicht gewünscht. Und wir versuchen uns mal am fantastischen Film 7, den ich natürlich schon zuhauf gesehen habe, wunderbar kenne. Und ich denke mal, das ist ein ganz guter Film, um mal in das Thema Audiokommentar mit euch einzusteigen.
Auf jeden Fall. Kleiner Hinweis noch, falls ihr kein Netflix habt, es tut auch die Blu-ray-Version des Films, also die aktuelle Blu-ray-Version. Ich weiß gerade gar nicht, von welchem Vertrieb die rausgegeben wurde, aber auf jeden Fall die aktuelle Blu-ray, die ist genauso lang wie die Netflix-Version und da sollte das ganz genauso funktionieren, falls ihr nicht über einen solchen Account verfügt. Auf Amazon Prime, wenn man den da sich leiht, habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube, es gibt auch in Deutschland keine geschnittene Version oder so von dem Film. Das müsste immer die gleiche Version sein, ne?
Genau.
Nur die DVD-Version wahrscheinlich nicht, weil die ist ja dann, da gibt es ja doch nochmal zur Blu-ray-Version nochmal so ein paar Sekunden bzw. Minuten Unterschied.
Genau,
da sollte das nicht funktionieren. Genau. Aber die Blu-ray-Version funktioniert ganz genauso gut wie die Netflix-Version hier.
Richtig, das sollte alles klappen. Solange der Film ungefähr 126, 125 Minuten Laufzeit hat, sollte das ziemlich kohärent sein. Was ihr natürlich nicht machen dürft, ist den Film im TV schauen, durch Werbeunterbrechungen, durch verschiedene Schneidungen im öffentlichen TV ist das da natürlich eher ungeeignet. Deswegen am besten Netflix oder Amazon respektive die analoge Blu-ray-Disc.
Genau. Und ich würde sagen, without further ado, wir können jetzt starten.
Sehr
und zwar
gern.
Auf mein Signal in 3, 2, 1. Das hat schon mal wunderbar funktioniert.
Sehr
der
schön.
Erste große
der Film
Hörte.
Läuft, das Internet rollt.
Genau.
Und so auch der Film.
New Line Cinema. Genau. Ich bin sehr, sehr gespannt. Funktioniert das technisch? Ja, es funktioniert. Und wir starten. Wir starten in David Finchers 7.
Richtig.
Das funktioniert bei dir alles?
Ja, die Technik funktioniert. Ich höre den Film leise auf meinem rechten Ohr. Und wir sehen hier schon Morgan Freeman bei seiner Morgenroutine, würde ich mal sagen.
Genau, in seiner Wohnung. Das ist eine schöne Einführungsszene, denn sie macht im Prinzip 2 Sachen aus meiner Sicht direkt deutlich. Mhm. Nämlich zum einen eine Figurencharakterisierung von ihm, wenn man diese ganzen Sachen sieht, die er da so schön fein geordnet auf seinem Tisch hat. Und zugleich aber auch, das haben wir jetzt ein bisschen schlechter gehört, weil wir den Sound ein bisschen leiser gestellt haben, der Lärm, der draußen auf der Straße ist. Das ist direkt wichtig, dass wir da direkt so ein posierendes Leben draußen bekommen, ne? Das direkt mitbekommen, was sehr wichtig sein wird, glaube ich.
Die kleine Ordnung, Morgan Freemans Leben, beziehungsweise hier in der Figur William Somerset, und draußen das ja Großstadt-Chaos mit einem ohrenbetäubenden Lärm, führt schon mal so ein bisschen in das ganze Grundmotiv des Films ein. Hier sind wir jetzt natürlich schon gleich beim ersten Mordfall. Es geht los, wir sehen eine teerschwarze Blutlache, eine Leiche und dort hinten am Rollo einen großen Blutfleck. Und werden gleich in das Arbeiten Morgan Freemans eingeführt und sehen schon so ein bisschen was zur Grundthematik des Films. Morgan Freeman wird also wahrscheinlich bei der Polizei arbeiten, ein Detektiv sein.
Brad Pitt kommt dazu, das so haben wir jetzt auch direkt. Ne? Genau. Was hier in der Szene eben noch vielleicht sehr spannend war, war dieser Dialog mit dem anderen Polizisten, der sich ja überhaupt nicht darum gekümmert hat, ob ein Mädchen, was es anscheinend gibt, was irgendwie eine Verwandtschaftsbeziehung zu haben scheint zu dem Opfer, das gesehen hat, und dem Polizisten war das scheißegal, Morgan Freeman nicht. Und das ist ja direkt schon so ein Gegensatz, der, glaube ich, auch im Verlauf des Films wichtig wird. Dieses Empathiegefühl, was er hat und was die Umwelt nicht so wirklich zu haben scheint. Ja. Diese Empathie für andere Menschen und dieser Drang und Wille, sich auch in andere Menschen hineinzuversetzen.
Und natürlich auch wieder das pedantische Herstellen von Ordnung, von Kohärenz, von Zusammenhängen, die natürlich im Beruf, aber natürlich auch im Leben Morgan Freemans wichtig sind. Und hier jetzt eben sein Konterpart, der ihm vorgesetzt wird. Ganz schön auch der Kontrast zwischen Hemd und Jacke, farblich absolut gegensätzlich von den beiden Personen, lässt natürlich Rückschlüsse zu auf deren Charaktereigenschaften, die jetzt schon in so einem kleinen Schlagabtausch kurz nach Bekanntmachung so losgefeuert werden. Ja, die beiden machen sich kurz bekannt, müssen so ein bisschen die Rangfolge abchecken. Und man bekommt schon so einen kleinen Einblick in beide Köpfe, warum Brad Pitt in der Figur von Mills jetzt in die große, unbekannte Stadt gekommen ist.
Ja.
Und
kommt auch direkt zu spät, ne?
Ja,
ist richtig. Auch wichtig, ne? Also es ist schon anscheinend eher so ein Bauchmensch, niemand, der die Pflichten, sozusagen die polizeilichen Pflichten allzu ernst nimmt, könnte man sagen. Ganz im Gegensatz zu dem Mann, der hier mit einem Metronom versucht einzuschlafen.
Ja, auch wieder etwas Konstantes, eine Form der Selbsthypnose, ne? Dass man, sage ich mal, zur Ruhe finden kann im Chaos.
Um den Lärm auch auszublenden von draußen, ne?
Ja.
Den wir jetzt sehen. Ne? Das ist ja was auch noch wichtig wird. Wir erfahren ja auch, dass die Straßen draußen sehr gefährlich sind im Großen und Ganzen und dass es im Prinzip die eigene Wohnung als einziger Rückzugsort zu funktionieren scheint. Ne?
Das genau.
Ist ein wichtiges Thema direkt.
Und auch der einzige Ort, in dem er wirklich isoliert ist. Also er lebt ja auch alleine.
Genau. Wahrscheinlich eine gestorbene Frau. Er hatte eine eheähnliche Beziehung, das wird später gesagt, ne?
Ja, und die hat er irgendwie in den Sand gesetzt.
Ja, genau. Ja.
Weil da irgendwie ein Kinderwunsch bestand, da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Das ist ein ganz interessantes Motiv der Figur. William Somerset. Und jetzt sind wir hier erstmal
im sehr schönen Vorspann, ja.
Intro, ja. Intro. Im Vorspann, genau. Der hier mit irgendwelchen fragmentarischen Nahaufnahmen unseres wahrscheinlichen Bösewichts zeigt. Das Ganze ist, glaube ich, unterlegt von einem ziemlich verzerrten Song von Nine Inch Nails.
Das weiß ich gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass die generelle Musik des Films von Howard Shore gemacht wurde. Das ist der Typ, der Herr der Ringe auch da die Musik gemacht hat.
Ja. Genau.
Dafür hat er wohl seine größte Berühmtheit erlangt, könnte man vielleicht sagen. Ob das jetzt ein Schnells war, weiß ich gar nicht. Aber was wir hier auf jeden Fall sehen, genau, das sind so, das sind die Credits sozusagen, die hier sehr verstört irgendwie reingeworfen werden, die auch so wackeln die ganze Zeit, mal ausgeblendet werden, dann wieder auftauchen
genau,
und das alles wird eben montiert zwischen einzelnen Aufnahmen einer Person, die irgendwelche Sachen macht, wo wir auch schon gesehen haben, das, was auch noch wichtig wird, dieser Prozess des Fingerabdruckabschneidens und so. Ne? Also das ist, das können wir vielleicht auch mal sagen, natürlich spoilern wir hier, weil wir machen hier einen Audiokommentar, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, guckt ihn vielleicht vorher nochmal, es sei denn, ihr könnt das ertragen jetzt hier.
Genau, ist sowieso nicht ratsam, sich einen Film das erste Mal mit dem Audiokommentar anzusehen. Das macht man dann eher im Nachgang, um vielleicht nochmal tiefer in einzelne Szenen, in einzelne Plot-Twists einzusteigen. Gerade bei dem Film macht das, denke ich, unheimlich Sinn. Und Genau.
Jetzt laufen hier die Credits, genau. Und oh, jetzt sind wir auch schon fertig. Schön.
Und wir starten mit Montag.
Genau.
Eine wichtige Zäsur an dieser Stelle wird sich so fortführen. Und dadurch bekommt der Film auch so eine relativ eindeutige Struktur
Man kann sagen, es
durch.
ist eine Woche, ne? Es
Richtig,
ist eine Woche, die hier
genau.
dargestellt wird. Genau. Ja. Brad Pitt mit, also beziehungsweise Detective Mills mit seiner Frau Tracy Mills. Wir sehen auch direkt hier so eine sehr abgeranzte Wohnung. Also mal davon abgesehen, dass die offensichtlich gerade erst eingezogen sind, weil es hier einen Haufen ja, Kartons gibt und so, die noch nicht ausgeräumt sind. Ne? Aber das ist alles sehr rudimentär. Aber auch an sich sind die Wände sehr dreckig. Teilweise ist die Tapete ab und so. Ne? Man hört wieder diesen Lärm da draußen und das Telefon. Was hier auch direkt interessant ist, sind die ist die Farbgebung des Films, weil wir sehr, sehr viel Schwarz haben tatsächlich. Ne? Also das ist schon, es ist schon so eine gewisse Dunkelheit, die ihren Ursprung auch durchaus dann im Film Noir der 40er Jahre hat. Das kann man schon so
Auf
sagen.
jeden Fall,
Also diese
ja.
sehr, sehr starken
Genau.
Hell-Dunkel-Kontraste, das ist schon mal sehr, sehr wichtig, auf jeden Fall. Wir bekommen Tracy Mills eingeführt, und das erste kleine Highlight des Tages von Detective Mills. Was sehr wichtig ist. Und jetzt natürlich dann das Außen wieder sehr lebensfeindlich, dieser ständige Regen.
Richtig, es regnet ständig. Die Stadt, in der das Ganze stattfinden soll, ist unbekannt, wird nicht näher genannt, aber meiner Meinung nach passt dieses Bild einer Stadt wahnsinnig gut auf die Stadt New York. Gerade vor dem Hintergrund des New York Noirs oder des Film Noirs, der viel in New York spielte, die großen Häuserschluchten, in deren ja, Straßen das Elend stattfindet, was auch hier immer gezeigt wird. Es regnet durchgängig, wie ähnlich in Gotham City. Und alles wirkt sehr morbide, sehr toxisch, zerfallen
Ja.
und sehr düster pessimistisch.
Ja, zu dem Ursprung generell dieser Ästhetik und wo das vielleicht so seine Wurzeln hat in der vor allem amerikanischen Filmgeschichte, können wir später noch vielleicht was sagen. Das ist jetzt ja erstmal die Szene des ersten richtigen Mordopfers, was die beiden sehen. Wir gehen wieder in eine sehr dunkle Wohnung, auch sehr abgeranzt. Lustigerweise, oder was heißt lustigerweise, gibt es ja auch schon so kleine ästhetische Bezüge zur Wohnung der Millses. Also nicht, dass es da so, dass es da diese ganzen Kakerlaken
Ja.
gibt, aber durch die Wände. Das ist nämlich, sieht teilweise extrem ähnlich aus zu dem, was wir schon gesehen
Ich
haben.
finde das Farbthema, wir kommen dann bitte nochmal drauf zu sprechen. Es zieht sich in, es ist in dem Film wirklich konstant. Wir haben immer so ein leicht vergilbtes Weiß, beziehungsweise hier schon wirklich ja, ein urinfarbenes oder ein goldenes, stumpfes Gelb, was sich durch den Film als ja, Thema, Farbthema so durchzieht und in die Ornamentik des Films auf jeden Fall als, ja, fast schon als Charakter integriert wird.
Genau. Das hat auch damit viel zu tun, dass wir hier größtenteils keine extra Spots haben, sondern größtenteils mit ja mit Licht
Genau, mit praktischem Licht,
genau
das
arbeiten, was
auch im
einfach da
Film
ist.
für die Figuren einen Zweck erfüllt.
Genau. Und auch generell, das kann man vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, dass wir hier auch das ist ein Thema, was wir sehr, sehr oft in früheren Filmen hatten, gerade wenn wir in die 80er hineinblicken, eben sehr, sehr viel künstliches Licht einfach. Das heißt wenig Sonnenschein im Großen und Ganzen. Ne? Das hat
Ja.
fast schon so was Blade Runner-eskes irgendwie, ne?
Richtig, ganz genau,
So,
ja.
ne? Das ist diese gelben Lampen und so. Und da hat Fincher, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen später, auch einen gewissen Einfluss auf die Filme gehabt, gerade im Horrorfilmbereich, die dann in den kommenden Jahren auch noch kommen werden, in jedem Fall, ne?
Genau, das Licht erzeugt natürlich eine gewisse Form der, ja, der Einengung, des Grusels, des Bedrohlichen und natürlich auch dessen einer gewissen Art und Weise ja, Unbekannten, das sich jetzt Stück für Stück durch die beiden riesigen Taschenlampen so zum Vorschein kommt. Ja, das Puzzlespiel beginnt mehr oder weniger. Man ist jetzt beim ersten Mordfall, der aufgeklärt werden muss. David Mills darf sich seine ersten Sporen verdienen in seinem ersten Mordfall als, ja, als Anfänger, als Greenhorn. Versucht das Ganze auch mit so ein paar flotten Sprüchen zu übertünchen. Und ja, versucht gleich das Wort zu führen, möchte aufklären und Somerset, ja, weist ihn da dann im weiteren Verlauf so ein bisschen in die Schranken.
Was auch damit zu tun hat, dass es kein wirklich intellektueller Vorgang ist, den er da in seinem Denken hat, ne?
Ja.
Also Mills, ne? Das ist sehr viel Bauchgefühl, sehr viel Affekt und so, ne? Und es ist halt, ja, er hat sich vollgefressen und so. Und es werden so ein bisschen die offensichtlichen Sachen im Prinzip erzählt, ne? Das
Richtig.
Ist keiner, der jetzt wirklich groß drüber reflektiert, was an diesem Tatort so vor sich geht. Was vielleicht auch wichtig ist, warum er alleine wahrscheinlich auch scheitern würde.
Ja, richtig, genau.
In der Aufklärung dieses Mordfalls. Ja. Oder der Fälle, die noch kommen werden. Ne?
Ja. Man könnte auch sagen, dass die Figur David Mills hier super in das Muster der Heldengeschichte passt. Ja, am Anfang steht wirklich der noch unbekannte, unschuldige und unerfahrene Held, der jetzt eben auf die Reise geschickt wird, sich selbst und seine Umwelt zum Guten zu verändern. Ob das dann natürlich klappt, sei jetzt mal ganz deutlich dahingestellt. Ja. Wir haben ja schon einiges gespoilert. Aber Brad Pitt kann jetzt hier erstmal der junge, edle Ritter sein, der sich jetzt im wahrsten Sinne des Wortes seine Sporen verdienen muss.
Beziehungsweise man könnte im Verlauf des Films dann mutmaßen, dass er sich dahingehend entwickelt. Ne? Also, dass wir wirklich so ein klassisches Heldenreisemotiv haben mit, das ist eine Figur, die sich wandeln muss und die sich auch wandelt, um diesen Fall letztendlich aufzuklären. Und er hat diesen Mentor an der Seite, ne? Also so Star Wars-mäßig
im Prinzip. Ja. Ne?
Aber ich glaube nicht, dass wir hier groß weit wegkommen davon, dass wir mit Morgan Freeman dann doch die klare Hauptfigur dieses Films eigentlich haben.
Auf jeden Fall, er ist der Lehrmeister, der Mentor, der hier noch kurz vor AD ist, aber dann, wir werden es dann auch an verschiedenen Plotpoints sehen, immer wieder ins Geschehen, beordert wird, sich selbst dazu bereit erklärt, weiter an den verschiedenen Fällen teilzunehmen, Detective Mills beizustehen.
Lass uns mal ganz kurz ein bisschen darüber reden, weil wir jetzt dieses Autogespräch hier haben, wie das oder wo so ein bisschen die Wurzeln dessen liegen, was wir hier eigentlich sehen, sowohl in der Ästhetik als auch in der Interaktion mit dem Genre, was wir hier eigentlich haben. Ja, beziehungsweise jetzt kommen wir gerade hier zu so einem Punkt, das ist auch sehr wichtig. Affektbilder wird es immer wieder geben in dem Film, ne? Gibt es noch weitaus krassere dann, aber da kommen wir dann später zu. Im Prinzip ist es interessant, wenn man sich anguckt, wo erstmal diese ganzen verregneten Straßen und dieser Realismus-Effekt auch herkommt, den wir in diesem Film dann durchaus auch haben. Ne? Also, weil das ist etwas, was in Hollywood eigentlich in New Hollywood seinen Ursprung hat, dass man im Prinzip so ein bisschen dokumentarisch die Straßen erobert hat, beziehungsweise dann auch mit Handkameras unterwegs war und eben das draußen, das echte Leben gefilmt hat, wenn man so möchte, und da seine Figuren oftmals Außenseiter reingesetzt hat. Gleichzeitig dieses Außen aber stilistisch auch überhöht hat und dem immer so eine gewisse Künstlichkeit gegeben hat, eben durch so etwas wie Noir-Elemente und sowas, ne? Und dann der Kontrast, der durch die Innenräume durchaus besteht. Also wenn man jetzt an Filme wie Der Pate denkt, da hast du diese verregneten Straßen auch, genauso wie der Dialog, dann etwas später 76 Taxi Driver, oder auch Assault on Precinct 13 oder auch sowas wie Der Exorzist, wobei Genrefilme in New Hollywood eigentlich eher die Ausnahme waren, das ist jetzt ein Gegenbeispiel, dass diese Ästhetik dann benutzt wurde, um auch Genrefilme zu drehen, das kam dann eigentlich erst mit den 80er Jahren. Also da denkt man an sowas wie im Horrorbereich wie Maniac,
Anfang
der 80er.
Genau.
Da denkt man an sowas wie Angel Heart, dann etwas, oder Cruising auch.
Auf jeden Fall, Friedkin ist ein ganz großer.
Genau, Thief. Der Einzelgänger von Michael Mann oder auch dann ein bisschen auf Action getrimmt dann an sowas wie Terminator oder Streets of Fire. Ne? Und das ist interessant, dass man eben da diesen Mix aus diesen klassischen Hollywood-Strukturen und auch dem New Hollywood, so einer gewissen New Hollywood-Ästhetik hat und gleichzeitig aber, dass das in einen Genrefilm gepackt wird. Und das ist im Prinzip was David Fincher jetzt hier 1995 mit dem Genre des Kriminalfilms oder auch Polizeifilms macht. Das heißt, wir haben eigentlich einen ganz klassischen, so eine ganz klassische Idee von Genre,
wie
das haben. Wir sehen uns Tatorte an, wir gehen auch mal zum Chef, wie wir es hier haben.
Genau, und der gibt wir haben einen Detektiv im Regenmantel.
Genau, mit Hut. Absolut. Ja, der Zylinder, oder ist kein Zylinder, aber dieser klassische, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Hüte, die.
Bin ich auch nicht so firm drin,
weil man auf jetzt aufhat.
Ja.
Das ist ein großes Thema. Und diese Vermischung dieser klassischen Elemente mit einem Kriminalfilm, wo auch noch diese Affektbilder reinkommen, ne, die man sonst im Hollywood-Kino ja eher selten hat, ne, weil man ja eigentlich einen, nicht Wohlfühlfilm machen möchte, ne, aber Das ist was hier
Mhm.
auf jeden Fall auch etabliert wird. Auch mit diesem Kunstlicht die ganze Zeit, ne, was wir schon gesagt haben, dass das Licht nur von Lampen kommt und von ganz, ganz spärlichem Sonnenlicht, was von draußen mal reindrischt. Aber
Ja.
eigentlich ist es immer konstant dunkel. Ja.
Genau, wir haben hier auch aus dem Film Noir die klassischen Jalousien, die dann hier jetzt keinen Schatten werfen, über die Augen oder über das Gesicht, aber dennoch wird mit diesen ganzen Elementen, diesen klassischen Film Noir-Elementen natürlich gespielt, die wir natürlich auch aus den 40ern, späten 50ern kennen. Und wir sehen auch wieder die Farbe des Hintergrunds, die Farbe des ja, Prime Lights, das ist halt dieses, sage ich mal, wirklich dunkle oder eher gelbe Weiß, das sich hier wieder durchzieht. Wir sehen auch ein eher verkommenes Revier, alles ist relativ alt, abgegriffen. Ich sag mal, das Büro des Captains sieht noch am besten aus. Das Büro William Somersets dann eben nicht mehr. Und wir sehen jetzt hier schon wieder am Dienstag die Straßen der großen unbekannten Stadt.
Und so eine Art Gegenwelt hier, ne?
Richtig, genau,
Zu
auf jeden
dem, was wir
Fall.
bisher
Ja.
gesehen haben. Ja, das ist interessant. Das ist jetzt der zweite Fall mit dem Rechtsanwalt, der umgebracht wurde. Oder Staatsanwalt. Ein Anwalt? Ich glaube, ein Staatsanwalt war es.
Ein Staatsanwalt, ja.
Ja. Genau, das ist der zweite.
Genau, und diesmal David Mills auf eigene Faust, ja. William Somerset hat sich zurückgezogen. Das ist der erste Fall, David Mills, den er jetzt eben aufklären darf, aufklären möchte. Wir werden aber gleich sehen, dass das Ganze nicht so bleibt. Aber wir sehen erstmal den wunderbar arrangierten Tatort des zweiten Mordes in wenigen Augenblicken, die ja auch übrigens immer wieder im Kontrast stehen. Also wenn wir uns an diese erste Hütte erinnern, mit dieser wirklich korpulenten, toten Person, die dort in ihrer Spaghetti-Schüssel ja, mehr oder weniger ertrank oder erstickte, sehen wir jetzt hier ein ja, sehr schön eingerichtetes Büro, fast schon eine Lobby, in der diesmal ein Mord passierte. Ja? Also die Morde finden in allen möglichen sozialen Schichten statt, beziehungsweise mit Vertretern dieser Schichten. Und wir werden natürlich dann auch noch im weiteren Fortgang sehen, dass sich das Ganze auch noch auf andere Schichten ausweitet.
Das ist jetzt schon der mit Abstand schönste Raum, wenn man so, also nach so bürgerlichen Maßstäben vielleicht geht, ne? Der am schönsten eingerichtete Raum, den wir in diesem Film sehen. Und trotzdem wirkt das alles sehr steril, ne? Also ich könnte mir jetzt relativ schlecht vorstellen, in so einer Hütte dann zu arbeiten. Es wirkt alles sehr, sehr kalt, auch mit diesem Stuhl, den er da eben gehabt hat und so, ne? Hier haben wir jetzt gerade das
Richtig.
Bild,
Und
die
jetzt sehen
Totale von
wir
oben.
erstmal den Tatort mit dem Wort Greed
Genau, die Gier.
aufgeschrieben,
Oder
aus natürlich
Habgier dann
Blut,
natürlich.
genau, die Habgier.
Genau, ja. Die Augen, ja. Genau, und das ist so ein bisschen auch, scheint mir Grundmotiv des Films zu sein, dass es hier nicht, dass es hier im Prinzip keine wirklich schönen Orte gibt, ne? Also, wir sehen relativ selten das draußen, und wenn, dann haben wir keine Totalen von den Straßen oder sowas, sondern es ist immer sehr figurengebunden, sehr subjektiv. Wir sehen eigentlich nur, wie sich die Figuren da drin bewegen und haben keinen großen Überblick über alles. Das heißt, die Figuren sind sehr stark auf sich zurückgeworfen. Und in den Innenräumen ist es immer so steril und so eingeengt teilweise auch, dass irgendwie die ganze Zeit so ein beklemmendes Gefühl einen begleitet, finde ich. Also,
Ja, es
ja.
ist eine gewisse Enge. Die Räume sind zum Beispielsweise hier auch sehr überladen. Auch die Wohnung von Mills ist auch sehr überladen, sehr einengt, sehr, ja, fast schon bedrängend und spielt natürlich auch der Sicht William Somersets auf die Welt bei. Es wird ja immer deutlicher, dass dieser ein sehr pessimistisches, ein sehr desillusioniertes Weltbild hat, ja, am Verstand der Menschheit so ein wenig Zweifel, trotzdem noch irgendwie durch diese Häufung von Fällen im Job gehalten wird. Eigentlich müsste er ja ausbrechen aus dieser Welt, flüchten vor ja, der Realität, mit der er nichts mehr anfangen kann und sich nicht mehr identifizieren kann. Und da spielt sowohl Innenwelt als auch Außenwelt, also sowohl das Reale als auch das Seelische der Figur William Somersets im gesamten Film bei, auf jeden Fall.
Ja. Er hat jetzt hier, glaube ich, gesagt, dass er aufs Land ziehen will. Also offensichtlich gibt es da auch so eine Hoffnung, dass mit dem Land auch ein Entfliehen von dieser ganzen Kriminalität und von diesen ganzen
Genau.
schlechten Gefühlen verbunden ist, was sich ja auch in gewisser Weise bewahrheiten könnte, weil sobald wir in dem Film am Ende mal aufs Land gehen, so in dem Sinne, wird es ja auch auf einmal hell und die Sonne scheint und so, ne? Das ist ja,
Stimmt.
es gibt ja sonst in dem Film nur einen einzigen wirklich hellen Sonnenstrahl und der ist, glaube ich, auch eher auf einer symbolischen Ebene findet der statt, nämlich dann später in der Autofahrt dann. Da bricht es mal ein. Aber ansonsten ist das hier, jetzt sind wir schon wieder an dem Tatort und aber ansonsten ist das sehr, sehr traurig alles. Man sieht auch, das ist auch so ein Punkt, den man in Detektivfilmen sehr, sehr häufig hat oder im Polizeifilm, dass wir es hier nicht wirklich mit transitorischen Orten zu tun haben. Also im Sinne von, dass eigentlich das zwischendrin überhaupt keine große Rolle spielt, die Straßen höchstens, das werden wir dann später noch sehen, als ja, ja, wie soll man das sagen, als ein Plateau, auf dem eine Verfolgungsjagd stattfinden kann, also konnotiert mit Gefahr sozusagen, ne? Aber ansonsten ist es hier ein ständiges Springen von Tatort zu Tatort, dann geht es abends ins Bett
Richtig,
und dann
genau.
geht es morgens wieder los und dann geht diese gleiche Abfolge wieder los, ja. Und
Ja.
das macht das alles schon ein bisschen traurig, ja. Und
Auf jeden Fall.
verrät auch vielleicht so einen gewissen, oder wirft vielleicht auch so einen gewissen nihilistischen Blick auf das ganze Leben oder das ganze Dasein der
Ja.
Menschen in dieser Welt, wenn man sich fragt, wofür macht man es eigentlich, wenn die
Genau.
Kriminalität eh fortlaufend fortbesteht und im Prinzip ein paar Straßenecken weiter ist schon wieder der nächste Mord geschehen, ne?
Ja, also die Setpieces pendeln im Prinzip zwischen Mordfall, Revier und Privaträume. Was anderes gibt es eigentlich nicht an Setpieces im Film. Und jetzt sind wir gleich bei einem sehr wichtigen Plotpoint. Jetzt beginnt sich das Ganze als Serienmord darzustellen. Ja? William Somerset kommt dem langsam jetzt hier auf die Schliche. Jetzt haben wir neben der Habgier auch noch ja, die Völlerei, beziehungsweise wie kann man das Ganze noch nennen?
Na, Völlerei ist, glaube ich, schon der offizielle Begriff, wenn man nach der Bibel geht.
Maßlosigkeit.
Oder Maßlosigkeit, ja, okay,
Das war der mir fehlende Begriff.
aber ich würde sagen, im Religionsunterricht lernt man das unter Völlerei. So hätte ich jetzt gesagt. Also ich kenne den Begriff eher als,
Eigentlich schon.
na, kann man
Genau,
schon
und
sagen.
jetzt bekommt das Ganze, sage ich mal, ein Gesicht, das Gesicht der sieben Todsünden. Wir haben wieder die Zahl sieben. Wir sind in einer, ja, sich vollziehenden Woche, haben sieben Todsünden. Es wird deutlich, dass die Zahl 7 wohl hier eine wichtige Rolle spielen wird. Und ja, wem die sieben Todsünden was sagen oder die sieben Sünden, das wird hier im Film alles immer sehr düster, sehr absolut dargestellt als Todsünden. Ich glaube, wenn man das trennscharf voneinander abgrenzen möchte, sind Todsünden gar nicht mal richtig. Ich glaube, das wird hier drastischer dargestellt, als es im Mittelalter eigentlich war, denn ich glaube, das waren eigentlich nur Laster, diese sieben Grundlaster, die zu Sünden geführt haben, aber eben nicht zwingend zum Tod bzw. zur Verdammung. Genau.
Oh, jetzt sehen wir tatsächlich meine Straße. Aber wieder relativ klar gebunden an Morgan Freeman. Und wir sind auch schnell wieder weg, sozusagen.
Genau, und
Das
jetzt sagt
passt
er
ja
ja,
auch.
dass er möglichst weit weg
Genau.
möchte von diesem Ort und das ja, lässt natürlich wieder tief blicken in die Innenwelt William Somersets.
Das war natürlich auch schon wieder, ne? Also wir sehen da eine Figur, die behandelt werden muss auf der Straße und sehen links daneben einen Polizeiwagen, der in eine ganz andere Richtung fährt. Das heißt, irgendwo woanders ist auch noch was, ne? Eine sehr zentrale Szene des Films kommt jetzt, würde ich sagen. Wir sind jetzt hier nämlich auf dem Polizeirevier.
Ist jetzt, glaube ich, noch die Bibliothek.
Genau, also beziehungsweise so also ich habe jetzt gedacht, dass das zusammengehört, ehrlich gesagt. Ich dachte, das wäre der
Okay,
gleiche Raum wie
ja.
am Ende. So. Also auf jeden Fall so eine, ja, Polizeibibliothek, wo dann auch gearbeitet werden kann. Ne? Oder sind das vielleicht nur die Aufseher da oben? Aber auf jeden Fall ist es eine Bibliothek, ja. Das ist gut, hätte man mal vorher. Aber es hat mich jetzt sehr erinnert an den Raum, den wir auch am Ende sehen. Weißt du, wenn Kevin Spacey da
Das ist
ist.
richtig, ja. Vielleicht haben sie wahrscheinlich einfach nur das gleiche Set nochmal verwendet, die Tische reingeräumt und aus Kostengründen die dann einfach nochmal weggeschoben, um hier dann Kevin Spacey nochmal durchmarschieren zu lassen. Aber die Lampen sind eigentlich sehr verräterisch und sehr klischeehaft für eine gutbürgerliche Bibliothek.
Da mal auch wieder diese grünen künstlichen Lampen, die dann auch 4 Jahre später bei David Fincher eine sehr zentrale Rolle spielen bei Fight Club. Und jetzt wird hier Bach gespielt. Und das ist interessant, weil wir jetzt natürlich erstmal getriggert sind, dass es um die 7 Todsünden geht. Das heißt, es ist ein biblisches, ein religiöses Thema. Und jetzt wird der Posterboy der klassischen Musik im 17. Jahrhundert gespielt, der auch dessen Musik als Sinnbild für Katholizismus im Prinzip gefeiert wurde, auch in dieser Zeit. Und das ist spannend, denn mit Katholizismus verbindet man ja immer so ein gewisses Ritual, ja, etwas sich Wiederholendes und ja, Ritualisiertes, diese Messen und so. Und im Prinzip ist das genau das, was Morgan Freeman hier in einer gewissen Weise macht. Also auch, dass man im Prinzip dieses Ora et Labora in einer gewissen Weise sehr stark lebt. Das heißt, er holt sich diese Bücher raus, nimmt sich ganz viel Zeit die ganze Nacht und arbeitet das durch, um sich über das Verstehen des Mörders, also im Prinzip um diese Muster nachzuvollziehen.
Das Hineindenken, genau.
Genau, richtig. Ja. Und das eben über die westliche Kultur, also über den kulturellen Background, den dieser Mörder anscheinend auch hat, holt sich jetzt diese ganzen Bücher und währenddessen sehen wir natürlich zwischenmontiert Brad Pitt, der einfach nur in die Akten schaut und nicht so richtig weiß, wie er da vorankommen soll. Wir sehen das auch gleich als Gegensatz nochmal, dass er eben nicht Bücher studiert, sondern sich nebenbei noch ein Basketballspiel, glaube ich, anguckt. Ne? Also dieser Prolet mit seinem Bier.
Genau, er betrachtet einfach das Offensichtliche, währenddessen William Somerset da tiefer schürft und versucht zu psychologisieren und versucht sich wirklich in den Täter hineinzudenken.
Genau, und dafür nimmt der Film sich Zeit.
Durch verschiedenste Literatur, die ja wirklich offensichtlich gezeigt wird und die ja, was ja auch wirklich nach Realliteratur entspricht, das sind ja Werke, die durchaus heute noch breit rezipiert werden und vielleicht auch durch den Film gar so eine kleine Renaissance erfahren haben.
Kann sein, ja. Hätte man, ja, da ist das Basketballspiel, genau, was er noch nebenbei laufen hat.
Und Gwyneth Paltrow. Richtig, genau. Eine sehr wichtige, wenn auch eher im Hintergrund, wie wir jetzt hier gesehen haben, durch die Glasscheibe. Es ist eine gewisse Trennung da, eine gewisse Barriere zwischen den beiden, bedingt durch den harten Job, das harte Leben in der Stadt. Wir werden aber sehen, dass die beiden noch eine starke Bindung haben. Und ja, Gwyneth Paltrow hier als, ich würde fast sagen, femme fragile. In einer schon sehr, sehr zentralen Rolle werden wir noch zu sprechen kommen. Gerade auch, was die Beziehung zwischen oder zu den beiden Hauptfiguren Mills und Somerset anbelangt. Dort ist Gwyneth Paltrow ja fast schon so ein kleiner Fixpunkt oder zumindest ein Anker, der die beiden in einer ganz wichtigen Thematik verbindet, die ich mir noch aufsparen möchte.
Ich meine, man kann ja jetzt vielleicht schon mal vorwegnehmen, dass also diese Trennung ist ja da, die hast du schon gesagt, und die beiden werden im Prinzip, bis jetzt wurden einmal zusammen gezeigt, ne? Und Gwyneth Paltrow taucht im Verlauf des Films nur sehr, sehr wenig auf, die hat relativ wenig Screentime. Und jetzt bekommt mir jetzt natürlich die Arbeit sozusagen von Morgan Freeman hier. Ich sag die ganze Zeit Morgan Freeman, von Somerset gereicht. Und jetzt kriegt er noch die Zusammenfassung, damit es ein bisschen schneller geht. Und dass er das sich im Auto anguckt, ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, oder ist natürlich sinnbildlich, dass er möglichst versucht, das sich möglichst schnell reinzuhauen und irgendwie schnell die Zusammenfassung lesen, anstatt sich da durchzuarbeiten und so. Ne?
Ganz genau.
Und glaubt, das reicht. Ne?
Ja.
Tja, auch Figurencharakterisierung, ganz viel Figurencharakterisierung.
Richtig, der Name stand jetzt schon in Gold und Schwarz an der Glasscheibe, aber wer sitzt drin? Morgan Freeman in Person von William Somerset, der seine alten Gewohnheiten nicht abstellen kann, an seinem alten Platz sitzt und recherchiert, investigativ arbeitet.
Auch das hier wieder so ein Hinweis auf die Künstlichkeit, ne? Das Licht muss angemacht werden da rechts, richtig, während von links das Sonnenlicht eigentlich reinscheinen könnte.
Das stimmt. So, ne?
Ja. Die Dunkelheit, die diese Welt umgibt. Ja. Ja, bisschen trostlos, ne?
Auf jeden Fall. Und wir sehen wieder diese ja nicht weißen Wände, sondern das sind eher sehr grau, wirklich so ein fast schon gelbes Grau. Dann eben noch durch dieses warmweiße Licht.
Wir bekommen auch jetzt eine visuelle Trennung der beiden zu sehen. Am Anfang konnte man das noch in der Totalen zeigen und dieses Hin- und Herschneiden zeigt natürlich auch so eine Trennung zwischen den beiden auf, ne? Dass sie natürlich nicht zusammenarbeiten, zu unterschiedlich sind und so, ne? Aber den Versuch, die beiden zusammenzubringen, den sehen wir jetzt in der nächsten Szene. Das kann man vielleicht vorwegnehmen. Ist die nächste, ne? Das müsste gleich kommen, direkt, ja. Genau, der Anruf von Tracy und
Genau, also was ich gerade schon ansprach, Tracy wird jetzt hier tätig, um ja mehr oder weniger ein Rendezvous am Abend zu arrangieren zwischen ja, den beiden hier Kollegen.
Ja. Man kann auch so ein bisschen frech vorwegnehmen, ein Rendezvous mit Somerset und das Kleinkind ist auch noch, hockt auch noch so ein bisschen mit am Tisch, ne?
Schwierig. Also
Ja.
du würdest Tracy jetzt eher als
Nee, ist kein Love Interest, auf jeden Fall.
Na, ja,
Aber die, ich sag mal so, die menschliche Bindung zwischen den
ja.
beiden wirkt in diesen Szenen stärker als die zwischen Tracy und, wie heißt er mit Vornamen?
David?
David, genau, ja. Sehen wir gleich. Also, beziehungsweise
Ja.
können wir darüber diskutieren,
Auf
aber
jeden Fall, genau. Morgan Freeman ist natürlich auch hier schon in einem eher betagterem Alter, also noch keineswegs alt, aber definitiv weitaus älter als David Mills, und nimmt fast schon für Tracy ja, so eine Art Vaterrolle ein, die William Somerset nie hatte.
Ja, ganz kurz jetzt auch die Totale, ne? Also beide sind in einem
Genau.
Bild. Da haben wir
Verbringen
die
den
Entwicklung.
gemeinsamen Abend
Ja.
und jetzt eben auch das gemeinsame Bild. Genau. Und da sind wir schon. Und wir haben schon einen liebreizenden Gwyneth Paltrow erwartet.
Somerset. Noch ein bisschen schüchtern. Jetzt erfahren sie auch die Vornamen von jeweils anderen Mal. Ja. Hört man mich eigentlich gut genug? Ich spreche die ganze Zeit so gerade aus. Ich hoffe, das hat man. Na egal. Werdet das irgendwie mitbekommen haben. Mein Gebrabbel.
Genau, was
Ja.
vielleicht auch etwas auffällt, ist der müde Blick Gwyneth Paltrow. Sie sieht so ein bisschen unglücklich aus, versucht das Ganze wegzulächeln, aber man sieht ihr an, dass irgendwas an ihr zehrt. Ja, hier sind die Hunde weggesperrt, es liegt Zeitung auf dem Boden, die Hunde gehen wahrscheinlich relativ unregelmäßig Gassi, sind nicht ausgelastet, machen Krach, erzeugen Stress, wo eigentlich kein Stress sein sollte, dadurch, dass die beiden ohnehin schon ihr Päckchen mit sich rumtragen. Wobei man jetzt auch wieder sagen muss, dass in dieser Szene das Ganze doch schon recht wohnlich aussieht. Ja, also die beiden versuchen das Beste draus zu machen in ihrem jungen, ja, eher unsicheren Leben voller Fragezeichen. Und da kommt jetzt ein William Somerset rein, der dort ja mit Rat und Tat sowohl für die eine als auch für die andere Seite zur Seite steht.
Ja, auch Fragezeichen wahrscheinlich, was so die wirtschaftlichen
Na
Möglichkeiten
klar,
angeht, ne? Also
sicher. Ja.
wir erfahren jetzt auch gleich von dem Zug, der da regelmäßig vorbeirast. Und wenn man genug Geld hätte, könnte man ja sagen, ja gut, da ziehen wir um, ne?
Richtig, genau,
Aber das ist
ja.
ja nicht möglich anscheinend.
Ja.
Genau, so, da ist schön eingerichtet.
Ja. Tracy ist, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch arbeitslos. Er war, glaube ich, auf dem Land Grundschullehrerin,
Ja, genau.
hat sich in der Stadt Schulen angesehen und ja, wie man das heute auch so klischeehaft daher sagt, ist das Stadtleben dann durchaus etwas härter, etwas anspruchsvoller als auf dem Land, wo die Uhren etwas langsamer ticken. Und das Ganze zeigt sich auch wieder wunderbar hier, auch im Jahre 1995 sei das schon so gewesen, zumindest in Amerika. In Deutschland weiß ich gar nicht, wie es da war.
Jetzt haben wir das hier. Ne? Tracy schaut die ganze Zeit zu Somerset.
Ja.
Somerset versucht irgendwie beide so ein bisschen im Blick zu haben.
Ja.
Ja, der Brad Pitt sitzt ein bisschen
Der ist interessiert
abseits.
da und ich finde, William Somerset wirkt etwas unsicher. Also er schaut so nach unten, faltet da fast schon nervös oder unsicher die Serviette. Steht zwar Rede und Antwort, aber niemand von denen hat auch aufgegessen. Der Hunger scheint gar nicht so da zu sein.
Ja.
Die Teller sind voll, die Schüsseln sind voll, die Gläser sind nicht leer. Ja.
Ja.
Alles in allem möchte man hier wahrscheinlich mehr, als sich dann letztendlich durch die ganze Situation im Film, durch das ganze Thema umsetzen lässt.
Ja, ich meine, es wird jetzt so ein bisschen aufgelockert, ne? Aber ich glaube, dass so ein bisschen die Barriere zwischen Somerset und Tracy dadurch zustande kommt, dass David tatsächlich da ist. Also ich habe das Gefühl, das Gespräch war vorher ein bisschen offener, als er noch
Ach
nicht
so,
da war.
ja.
Und das ist ja interessant, weil das, würde ich sagen, die einzigen wirklich empathischen Menschen sind, die wir in diesem ganzen Film sehen. Also die wirklich in der Lage sind, auch einander zuzuhören sozusagen, ne? Und aufeinander einzugehen. Während Brad Pitt da eben im Nebenraum mit den Hunden gespielt hat, haben die sich so ein bisschen kennengelernt, so ein kleines bisschen angenähert. Und ich glaube, das ist auch grundsätzlich so etwas, was beide so ein bisschen in dieser Welt suchen. Empathische Menschen.
Auf jeden Fall,
Ne?
genau,
Das
ja.
ist ja auch was, über was ich Somerset später aufregen wird, dass es im Prinzip nur noch eine rein apathische Welt ist, keiner mehr
Ja.
aufeinander aufpasst. Das, was wir am Anfang mit den Polizisten schon hatten, ne?
Richtig, ja.
Ne? Das Kind ist mir doch scheißegal. Ne? Und jetzt haben wir tatsächlich mal so was wie ein
Ja,
Zusammenkommen durch,
es
ja.
wird herzlich gelacht, auch von William Somerset. In einer eigentlich ja traurigen Situation bleibt dann nur noch der Humor und man lacht über diese mit Verlaub beschissene Situation, in der sich das junge Paar befindet.
Kleines Detail übrigens noch bei dem Essen gerade, wodurch auch Somerset und Tracy näher zusammengebracht werden. Beide trinken Wein, während Brad Pitt durch das Bier charakterisiert
Richtig,
wird.
ja.
Das wird auch hier jetzt nochmal hervorgetan, wenn Somerset Wein möchte statt Bier. Das sind so kleine Details, die man dann so
Bringt
nicht
natürlich
mehr
auch
bedenken kann.
wieder, sage ich mal, eine Metaebene mit sich, durch die Semiotik von Bier und Wein. Also ich glaube, Wein ist eher das intellektuelle,
Ja,
ruhige,
genau.
bedenkende und das Bier ist eher so das, wie du es schon sagtest, das Proletenhafte.
Genau. Und jetzt auf einmal arbeiten beide zusammen und das auch mit so einer gewissen Begeisterung. Also man kann vielleicht schon sagen, dass dieses Gespräch beide in einer gewissen Weise darin bestärkt hat, dass sie zusammenarbeiten können und auch in gewisser Weise so ein Gefühl dafür entwickeln, für eine gute Sache ins Feld zu ziehen. Ja?
Ja.
Also dass sie sozusagen, dass es nicht mehr so dieses, ja, es ist sowieso alles sinnlos, nächste Woche stirbt eh wieder der Nächste und dann hocken wir
Ja.
wieder am nächsten Fall, sondern dass es wirklich darum geht, das Ding aufzuklären und dass beide auch mit einer gewissen Motivation jetzt dabei sind. Ne?
Und
So.
initiiert wurde das durch die gute Seele Tracy.
Absolut, ja, genau. Wo man vielleicht auch sagen kann, sowieso, so das einzig Schöne, das einzig Bestärkende, was Milt so in seinem Leben vielleicht hat, weil sonst begegnet er der Welt ja eh nur mit
Definitiv,
Zynismus. Ne? Genau. Jetzt habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm, wie der Film weitergeht. Bis zu einer gewissen Zeit aus, sehen wir ja gleich. Genau. Ja, ich hätte gern Wein, genau.
also ich glaube, es wird jetzt noch die Frau des ermordeten Staatsanwalts
Ah
befragt. Die
ja.
beiden ziehen jetzt noch mal später am Abend los, möchten da noch so ein paar Sachen aufklären
Ach, machen
und
die das in
sind
der
jetzt
Nacht noch, ja.
eben im investigativen Schaffen angekommen, arbeiten zusammen, kooperieren und ja, Somerset ist wieder mittendrin. Also von Pension oder Ruhestand, frühzeitigem Ruhestand ist hier nichts mehr zu sehen. Beide sind da hochmotiviert
Das
und
Licht war eben auch ein bisschen heller. Als Brad Pitt da eben hinten war, da kam von links so ein größerer Lichtstrahl,
ja.
der ihn in so ein bisschen helleren Licht hat dastehen lassen. Das heißt, die Stimmung wird auch ein bisschen aufgehellt, sag mal so, ne?
Auf jeden Fall, ja, also das Setting finde ich gerade dann durchaus freundlich, konstruktiv und weniger destruktiv als viele andere Szenen, die wir schon gesehen haben.
Ist immer noch dunkel, aber die Stimmung wird ja auch dadurch so ein bisschen aufgehellt, dass die beiden sich jetzt auf einmal besser zu verstehen scheinen. Genau. Ach so, ohne
Trotzdem haben
Vermerkung.
wir ein
Ja.
sehr hartes Licht, das von links kommt, bei beiden Personen. Die rechte Gesichtshälfte ist immer eher im Schatten, die linke Gesichtshälfte stark im Licht.
Ja, klassisch Noir.
Klassisches Noir-Element auf jeden Fall.
Genau. Zerrissenheit der Figuren soll da dargestellt werden. So, das ist
Genau,
wirklich,
ja.
wenn man bei Robert Aldrich mal reinschaut und sich Kiss Me Deadly anguckt, das ist so das Ding. Als Beispiel. Genau, das ist jetzt eine relativ lange Dialogszene.
Richtig, genau. Die beiden sind am Puzzeln, versuchen die ja einzelnen Informationen, die ihnen ja auch vom Antagonisten von John Doe gegeben werden, zusammenzusuchen, befinden sich jetzt hier noch am Anfang, aber sind Stück für Stück ja dann doch auf dem richtigen Weg. Trotzdem ist es so, dass es so scheint, als ob sie auf einer Spur sind, die ohnehin vom Täter, vom Serienmörder vorgesehen wurde.
Genau. Das ist auch ein Genre-Element auf jeden Fall. Das ist halt auch der Kriminalplot, den wir hier immer noch drin haben. Und der wird auch sehr explizit dargestellt. Ne? Also diese Polizeiarbeit, dieses zwischenzeitlich Zusammenpuzzeln von Hinweisen und darüber nachdenken, was das bedeuten könnte, ne? Und sich dem Täter immer weiter annähern. Und um herauszufinden, wer das ist, das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Denn ab einem gewissen Punkt des Films sind wir hier tatsächlich auch in so einem gewissen Modus, dass wir uns auch mal fragen könnten, wer war es denn jetzt? Also es wird in gewisser Weise fast schon zu so einer Art Whodunit. Und das wird dadurch verstärkt, dass wir den Mörder dann auch später sehen, aber das Gesicht halt nicht. Ne?
Ja.
Und das ist, das heißt, wir kommen schon so ein bisschen auf die Spur. Eventuell sind wir der Person, die es getan hat, auch irgendwie schon mal begegnet in einer gewissen Weise. Und wir versuchen zusammen zu puzzeln. Ja, haben wir die Figur vielleicht schon mal gesehen, die es tatsächlich war?
Ja.
Auch durch die Verdächtigen, die dann später damit reinkommen. Mhm. Ne? Und so. Und da wird ja nicht umsonst so ein Mysterium draus gemacht.
Ne? Auf jeden Fall.
Das könnte man den ja direkt zeigen. Genau. Und jetzt gehen wir an die nächste Station. Wieder kein Weg dahin gesehen sozusagen, sondern wir sind direkt da. Die Stadt ist egal. Es geht um den Mordfall. Und es geht um den Ort, in dem wir jetzt sind. Genau. Auch das ist mal ein sehr schön eingerichtetes Zimmer.
Eigentlich schon. Ich habe gerade überlegt, wo ich hier etwas Nennenswertes finde, um, sage ich mal, die bisherige Ornamentik aufzugreifen. Aber das Ganze sieht, ob der schrecklichen Situation für die Frau, dann doch ganz wohnlich aus, wie sie da so zwischen zwei Stehleuchtern vor einem großen venezianischen Bild sitzt auf dem Bett. Oder ist das Venedig? Ich sehe es gar nicht. Ja. Sah so aus mit den Gondeln.
Es ist auf jeden Fall immer noch sehr dunkel. Ne? Also es gibt diese einzelnen Lichtspots da, aber es gibt kein ganzheitliches, den Raum erhellendes Licht, sondern das wirkt immer noch so ein bisschen düster, auch durch diese unterschiedliche Farbgebung und so. Ne? Es hat schon so was stark Ambivalentes irgendwie. Aber doch mal eine Totale von der Stadt. Mal
richtig, kurz eine Großstadtaufnahme. Und wir haben gesehen, wie das Licht im Büro anging. Und dort sind wir nun auch.
Schauen uns das nochmal an. Wir haben nach wie vor Detektivarbeit. Sehr explizit gezeigt, die Hinweissuche.
Richtig, ist so ein bisschen das Fischen im Trüben. Natürlich auch ein klassisches Motiv. Ich hatte es schon erwähnt, die Puzzleteile müssen sich jetzt allmählich zusammensetzen. Die beiden versuchen das kooperativ zu lösen. Aber guten Gedanken oder die richtigen Gedanken kommen dann eher vom Lehrmeister William Somerset. Wir hören immer mal ein lustiges Kommentar oder ein flapsiges Kommentar von Brad Pitt. Und wir werden gleich einen sehr wichtigen Hinweis finden, der uns nicht zum Täter, aber zum nächsten sehr, nicht erschreckenden, aber kruden Mordfall führt.
Stimmt, ich erinnere mich. Ich habe den Film heute erst gesehen, das merkt man gerade nicht so richtig.
Ja. Also William Somerset ist wirklich für nichts zu schade, steigt auch in seinem Alter noch auf eine Kommode, um hier eine Botschaft freizulegen aus Fingerabdrücken.
Das ist vielleicht auch generell wieder so ein dieser Bezug zum Ritualhaften und zum Katholizistischen, ne? Also so diese Polizeiarbeit und diese ständige Wiederholung, das ist im Prinzip so in gewissen Ritualen, wo man eigentlich weiß, was man zu tun hat,
ne?
Dass man da irgendwie versucht, durch diese ständige Wiederholung von eingeübten Arbeitsmustern und so dem Ganzen entgegenzukommen und so, das ist wahrscheinlich auch wichtig, ne? Wie man das Help Me platziert. Und diese Analyse von den Fingerabdrücken. Auch das ist halt so diese Detailarbeit. Das ist nun wirklich das, was man explizit aus so einem Film wie Thief direkt ziehen kann. Also diese explizite Arbeit, die in Detailaufnahmen immer wieder gezeigt wird, das ist was seinen Ursprung ganz klar bei Michael Mann Anfang der 80er hat. Kann man schon sagen.
Ja.
Nur geht es da halt um einen Heistfilm und um Einbrüche und so. Aber auch dort spielt Arbeit eben so eine starke Rolle. So, jetzt sind wir hier, jetzt warten wir auf die Auswertung. Das dauert alles. Die beiden nähern sich an, schlafen jetzt auch gleich. Ich wollte gerade sagen miteinander, aber schlafen nebeneinander ein.
Ja, nebeneinander.
Ja. Alles ist wieder sehr dunkel und so.
Genau, sitzen da auch recht ungemütlich in einem langen Gang, der dann auch gleich wieder, sobald die beiden einschlafen, mit Leben gefüllt wird. Man schläft an der Arbeit und der nächste große Fang steht hier kurz bevor. Vielleicht schon mal, um das ganz kurz vorwegzunehmen, als ich den Film das erste Mal gesehen hatte, ist jetzt dieser dritte Mordfall, der sich natürlich in die Reihe der sieben Morde einreiht und die Sünde Trägheit vorwegnehmen soll, war für mich tatsächlich der nicht erschreckendste, aber der erschauderndste Mordfall der sieben. Werden wir gleich sehen. Ganz toll inszeniert mit einem Musikstück von Howard Shore, du hast es schon gesagt, dem Herr der Ringe-Komponisten.
Ja, das ist ganz interessant. Also das ist auf jeden Fall das Bild, was so affektmäßig am stärksten heraussticht. Ne? Der Film arbeitet da mit mehreren Elementen, denn ich finde, es gibt dann auch noch eine andere oder einen anderen Mord, der einen auf eine ähnliche Weise erschaudern lässt und der nur... Ach, jetzt haben wir den Dienstag, siehst du.
Richtig.
Das ist eine Handlung, die da vollzogen wird, die uns nur durch ein Bild und durch die Erzählung eines anderen Menschen in dem Verhörraum dann geschildert wird.
Richtig.
Das ist auch nochmal ziemlich, ziemlich böse. So.
Das stimmt.
Aber jetzt kommt auf jeden Fall das krasseste Affektbild, mit dem hier gearbeitet wird, ja. Also, beziehungsweise erstmal werden die Rekruten auf den Einsatz vorbereitet.
Richtig, genau. Man denkt natürlich, die einfache Polizei denkt, sie hat hier einen ganz, ganz großen Fall an der Angel. Jetzt kann das Ganze aufgeklärt werden. Man geht hier mit einem Sondereinsatzkommando zum vermeintlichen Tatort. Die beiden Detektive Mills und Somerset wissen natürlich bereits, dass das Ganze nicht so einfach ist, wie sich das hier, sage ich mal, die Einfachen oder die Söldner vorstellen. Sondern das ganze Puzzle wird natürlich weitergehen und jetzt nicht einfach in einem Sozialwohnviertel enden.
Ja.
Aber hier wird jetzt natürlich die Kavallerie eingeschaltet und Amerikaner dürfen das machen, was sie gerne machen, mit großen Waffen spielen und einfach mal die männliche Sau rauslassen.
Ja. Ich meine, das wissen wir als Zuschauer auch schon, ne? Weil nach einer Stunde ist ja kein Film zu Ende, aber nicht mal eine Stunde.
Genau. Es ist zwar ein personaler Erzähler im Film, wir wissen also nicht mehr als die anderen Figuren, die wir hier im Film sehen, aber wir wissen so viel, zumindest so viel wie Somerset und Mills und damit wissen wir mehr als die anderen Polizeibeamten.
Ja, aber die hoffen auf jeden Fall jetzt auch schon, dass das das wird und jetzt haben wir nämlich diesen ersten Sonnenstrahl, der gleich den Autoraum durchleuchten wird. Und der natürlich dann auch so ein bisschen vorwegnimmt, okay, das könnte ja jetzt ein ziemlicher Erfolg sein gleich.
Ja,
das kommt jetzt gleich, der sticht jetzt gleich da durch.
Mhm.
Und sozusagen, ja, die Stadt wird hell, der Fall wird jetzt aufgeklärt, ne? Es wird jetzt ganz schön alles, diese traurige Welt neigt sich dem Ende zu. Und jetzt kommt der Sonntag, da ist er.
Ja.
Der neigt sich dem Ende zu.
Ach, okay.
Und das ist so ein Hinweis darauf, okay, vielleicht klappt's ja.
Ja, vielleicht so ein leichtes Durchblitzen von Hoffnung. Es regnet ja weiterhin in Strömen, wie man das kennt.
Das ist jetzt auch gleich direkt zu Ende. Also wenn wir jetzt weitergehen in der Szene, ist der Himmel dann wieder genauso grau, wie er vorher war. Und lässt darauf schließen, dass es sich nicht unbedingt dass es nicht unbedingt ein gutes Ende nimmt. Ne? Jetzt haben wir noch so ein bisschen Sonnenlicht eventuell, aber gleich wird es auch schon wieder... Gibt es eine Aufnahme, wo wir im Hintergrund den Himmel sehen? Da ist er.
Ja,
und da ist
wir sind wieder dunkel. In Schwarz- und Grautönen unterwegs. die Polizei natürlich auch komplett in Schwarz. Ein Mann im schwarzen Ledermantel. Alles wirkt ja düster, fast schon fetischisiert durch die Farbe Schwarz, durch den Glanz, durch die Nässe. Man kann ja das Ganze förmlich riechen. Ist sehr... Ja, also spricht die Sensorik auf jeden Fall an. Diese Architektur, die wir hier sehen, dieses Zerfallene, das Kaputte, das Marode, was man sonst nur aus gruseligen Stern-TV-Dokumentationen kennt, sieht man hier in aller Pracht aus der Feder David Finchers.
Ja, oder wenn man dann, wie gesagt, wieder 4 Jahre weitergeht zu David Fincher, oder bei Fight Club hast du eine ganz ähnliche Ästhetik.
Absolut,
dann auch,
ja. Absolut, ja.
Wo sich dann Edward Norton und Brad Pitt dann einnisten, genau. Da, das ist genau so eine, es könnte das Haus sein, tatsächlich, das komplett unbewohnt ist sozusagen in dem Fall. Aber genau, jetzt haben wir hier diese Wohnung, offensichtlich mehrere Wohnungen auch, alle hocken so ein bisschen eng auf eng, ne?
Ja.
Und jetzt sind wir drin, beziehungsweise gehen jetzt rein.
Ganz genau, eine wirklich sehr dynamische Szene, eine der dynamischsten Szenen durch das Sondereinsatzkommando, hier noch mit einer Steadicam gefilmt.
Ja, das müsste eine Hand sein sogar,
weil
Steadicam würde nicht wackeln.
Ja, okay, ja. Dann sogar mit einer Shaky Cam.
Genau.
Aber wir sehen schon, dass hier irgendwas faul ist, dass man wahrscheinlich auf der richtigen Spur ist. Und
ja, es wurde was hergerichtet, ne?
Ja.
So, für die Ermittler.
Genau, diese tausenden oder hunderten Wunderbäume wirken auch schon in einer gewissen Art und Weise verstörend. Ja. Man kann sich vorstellen, wie es da riechen mag.
Ja. Und jetzt gibt es den Reveal. Ist da unser Mörder drunter?
Richtig.
Wahrscheinlich eher nicht.
Wir sehen hier ja eine fast schon mumifizierte Person.
Ja. Mehr oder weniger ausgehungert.
Richtig,
wir genau. Erfahren noch, hat sich ein Jahr nicht bewegt. Ne? Das ist so schon das krasseste Effekt.
Ja,
das kann auf jeden man Fall. Schon sagen.
Ne? Und das Erschreckendste, ja. Ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, ja. Diese Person lebt noch.
Ja.
Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet.
Ja,
und als dann dieser eine Polizeibeamte, der dort anscheinend der Wortführer ist, den man auch, ich glaube, aus The Rock kennt, mit Nicolas Cage und Sean Connery, der dort auch schon genau die gleiche Rolle verkörpert.
John C. McGinley.
Ja, ah, okay.
Aus Dr. Cox aus Scrubs ist das auch. Ja.
Natürlich.
Ja.
Genau. Mhm. Genau. Der darf das Ganze in Erfahrung bringen, dass dieser Mensch gerade noch so lebt, dass er weitere Fragezeichen produziert und unsere Ermittler bei der Stange hält.
Das war auch beim Rewatch für mich nochmal der erschreckendste Moment tatsächlich. Und das war so ein Moment, so, ach ja, stimmt,
ja.
Der ist ja noch am Leben. Hat man gar nicht so gedacht. Ja, absolut furchtbar.
Ja, und man fragt sich natürlich, wie kann ein Mensch so etwas tun, zu so etwas fähig sein? Was für ein Wille, was für eine Überzeugung und ja, was für ein Fanatismus muss dazu nötig sein, um einen Menschen, genau,
das ist, ja.
Der in diesem Zustand noch lebt, zu foltern.
Absolut grauenhaft.
Das Ganze spielt natürlich unserem Antagonisten in die Karten, der natürlich jetzt hier umso mehr als Monstrum, als wirklicher Killer, als Serienmörder, als böses Genie dargestellt wird, obwohl wir ihn noch überhaupt nicht gesehen haben.
Ja, das ist so eine Form von Diabolik, die, glaube ich, auch für die Horrorfilme der nächsten Jahre dann so ein bisschen stilbildend war, beziehungsweise was sich dann so ein bisschen etabliert hat auch. Ne? Also sowohl diese ganzen dunklen Gänge als auch dieser diabolische Umgang mit Menschen in gewisser Weise, das ist was, also ich würde sagen, sowas wie die Saw-Reihe zum Beispiel wäre
absolut.
Eigentlich ja. Nicht denkbar ohne das, was Fincher hier gemacht
definitiv,
hat.
Definitiv,
ne?
Ja.
Oh, da haben wir übrigens, da haben wir Kevin.
Einen kurzen Auftritt mit Hornbrille und Perücke.
Das ist übrigens interessant, man sollte sich mal angucken, in welchem Winkel wir das eben gesehen haben in diesem Treppenhaus. Denn wenn man sich die Begegnung mit Kevin Spacey später dann nochmal in der Wohnung ansieht, bei der Verfolgungsjagd, dann ist das ein ästhetischer Bezug, bei dem man schon drauf schließen kann, dass es sich bei dem Fotografen wahrscheinlich auch um den Mörder gehandelt hat. Da sieht man die beiden nämlich nochmal, es ist dann so, dass Brad Pitt aus einem ähnlichen Winkel nochmal in dieses Treppenhaus runterschaut. Das ist ganz interessant.
Ja.
Das schauen wir uns dann mal an.
Okay, ja.
Ist mir heute nochmal aufgefallen. Genau. Aber das wird dann eben ein paar Minuten später gesagt, wenn sie dann in der Wohnung sind und er dann die Fotos
findet. Ja, richtig, genau. Aber hier nochmal bei unserem Fundstück Hier wird die Sache nochmal ein bisschen medizinisch aufgeklärt, um nochmal so ein bisschen Hintergrund zu geben, um zu sagen, wie sehr der Mann, der dort gefoltert wurde, gelitten hat. Es kommt raus, es ist ein Drogenabhängiger, war ein stark Drogenabhängiger, der ja den ganzen Tag wahrscheinlich mit dem Konsum chemischer Drogen zugebracht hat. Deswegen natürlich auch die Sünde, die hier verkörpert wurde. Trägheit, Sleuth,
Ah ja, genau.
was ja auch Faultier bedeuten kann. Genau.
Ja, ich glaube, dass er Drogenkonsument war oder Drogenhändler auch. Das wurde vorher auch schon gesagt, passt natürlich dann auch in dieses Narrativ der Polizei, ne? Also so nach dem Motto, ja gut, natürlich war das so einer, ne? So, und
Ja.
passt natürlich auch, dass man nicht weiter darüber nachdenkt und einen Verdächtigen hat und dann passt
Ja.
das schon so. Und selbst wenn das nicht ist, oder wenn das, wenn wir uns eventuell irren, Hauptsache wir haben eine Beweislast, da haben wir wenigstens jemanden von der Straße, den
Richtig.
man nicht, der wahrscheinlich sowieso schlecht für die Welt ist. So dieses
Ganz genau, das ist ein guter
Denken.
Punkt, der sowieso schlecht für die Welt ist. Also hat man den Ermittlern hier so gar nicht einen Fall getan, dass die eine Riesenakte an Drogenhandeldelikten jetzt in die Tonne kloppen können, weil Kevin Spacey in Form von John Doe das eigentlich alles schon erledigt hat. Und das, ja, eröffnet natürlich so ein gewisses moralisches Dilemma. Dadurch, dass diese ganzen Mordfälle von John Doe in einer gewissen Art und Weise gerechtfertigt werden, dass man zumindest mal das Gedankenspiel anstreben kann, ob das nicht hinter vorgehaltener Hand vielleicht auch einfach okay ist, was er da gemacht hat. Vielleicht ist dieses Exempel, was da statuiert wird, vielleicht muss das einfach mal sein, um die Augen in einer wirklich, ja, lebensunwerten Welt zu öffnen. Und hier einer der wenigen, ja, sensiblen, sentimentalen, fast schon so von einer väterlichen Romantik geprägten Momente zwischen Tracy und William Somerset, die ihm jetzt ihr Herz ausschüttet, ihre Probleme, die sie wahrscheinlich mit David nicht bereden möchte, sie möchte ihn nicht belasten.
Genau, sie sieht ihn ja auch nie, ne?
Richtig.
Also so gut wie nie.
Ja.
Morgens gibt es mal den Kuss, da pennt Tracy auch noch so halb. Und dann kommt er abends nach Hause und ist weiterhin mit Ermittlungen beschäftigt. Es
Ganz
gibt
genau.
keine
Ja.
romantische Beziehung zwischen den beiden oder sowas.
Genau.
Zumindest wird sie nicht gezeigt, ne?
Und die einzige Bezugsperson in dieser großen, anonymen, ja, schlechten, bösen oder ja, düsteren Stadt ist eben in diesen Tagen William Somerset, dem sie hier, ja, brisante Informationen über ihr Leben mit David, über ihr Privatleben entgegnet, ihm anvertraut, um ihn mehr oder weniger um Rat zu fragen.
Und das ist auch so der Moment, wo auch nochmal so ein bisschen klar wird, dass die beiden die einzigen, ja, Sympathieträger eigentlich in dem Film sind, ne? Also, Detective Mills, David ist zwar auch immer
Ja.
mit dabei, aber er ist wirklich nur so ein zynischer Stichwortgeber
Ja.
eigentlich, ne? Und er ist auf diese Art und Weise dann vielleicht irgendwie sympathisch als eine Art Sidekick.
Ja.
Und vielleicht auch als jemand, der diesen körperlichen Part in dieser Detektivgeschichte übernehmen könnte und das auch noch wird. Also, er wird ja dann John Doe hinterherlaufen später.
Ja.
Aber zu mehr ist der Typ eigentlich nicht zu gebrauchen. Der ist nicht dazu zu gebrauchen, diesen Fall
Nee,
aufzuklären. Das
genau.
obliegt nur William.
Genau.
Und man fragt sich wirklich, was mit diesem Polizeirevier passiert, wenn der in Rente geht in ein paar
Ja,
Tagen. Ne?
ja.
Also dann gibt es im Prinzip niemanden mehr, der in der Lage ist, sich auf eine intellektuelle Weise in einen Mörder hineinzuversetzen und eben Fälle von diesem Kaliber, sagen wir es jetzt mal, aufzuklären. Das gibt es einfach nicht. Dann, ne?
Wobei man sagen muss, dass der Fall ja letztendlich auch nicht durch William Somerset aufgeklärt
Das
wird.
stimmt, ja.
Er treibt das Ganze voran. Es gibt einen ganz wichtigen Plotpoint, der jetzt, ich glaube, in den nächsten Minuten kommen sollte. Mit dem Betreten der Wohnung John Does wird, oder mit dem Herausfinden, sage ich mal, der Adresse, der Anschrift, des Namens und so weiter und so fort, dass er dann schon auf die Kappe von William Somerset geht. Und ich würde noch mal gern kurz darauf eingehen, solange diese Szene andauert, dass hier die Person Tracy Mills für uns, sage ich mal, sympathisch oder nachvollziehbar gestaltet wird, dadurch, dass sie zum einen schwanger ist, sie möchte eigentlich gern heiraten, sie möchte gern Kinder, sie möchte eine feste Bindung, ein geordnetes Leben. Das, wonach sich wahrscheinlich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer des Films sehen. Und wir empfinden Mitleid mit ihr. Wir haben Mitleid mit dieser schönen, jungen Frau, die sich einfach nach Konstanz, nach Sicherheit, nach Geborgenheit sehnt. Wir gucken hier in ein wirklich trauriges, leeres, ratloses Gesicht. Und ja, diese junge Frau kann einem eigentlich nur leid tun. Und gerade mit dem Höhepunkt des Films am Ende, mit dem großen Twist, tut das Ganze insgesamt dann nochmal mehr weh, dass die letztendlich Leidtragende des Films oder das letzte große Opfer leider Gottes sie sein wird.
Besonders auch dahingehend, dass wir hier diese tief durchdringenden Blicke von beiden sehen. Ne? Also diese Blicke, die wirklich sagen, ja, so ganz auf einer basalen Ebene erstmal, ich höre dir zu.
Auf jeden Fall.
Ich bin für dich da. Und das ist halt so das, was hier vermittelt wird und was wir sonst von keiner einzigen Person in dem Film sehen. Man hat das Gefühl, alle anderen Personen, ja, so ganz plakativ, leben nicht im Moment, sondern denken nur so ein bisschen weiter. Wir haben ja direkt hier wieder das Bild von Brad Pitt, wie er so ein bisschen auf seinem Stuhl rumkollert und nicht so richtig bei der Sache mit irgendwas ist, ne? Dieser leere, diese leeren Augen und so. Und das liegt jetzt nicht daran, dass irgendwie, also das ist schon angelehnt, weil Brad Pitt kann das eigentlich. Brad Pitt hat diese intensiven Blicke, die kann der auch spielen. Die spielt er 4 Jahre später in Fight Club sehr, sehr intensiv.
Ja.
Oder trägt das sehr, sehr stark zur Schau in der Interaktion mit Edward Norton. Ne? Aber es geht hier wirklich darum, er verkörpert den auch so als so einen Typen, er guckt mal dahin, gestikuliert mal in die Richtung, aber geht nicht systematisch vor in seinem Denken. Ne? Es ist komplett.
Genau, ist sehr unbescholten, naiv und das Ganze wird ihm natürlich auch hier noch auf die Füße fallen. Also er wird seine Lehren draus ziehen und er wird scheitern.
Ja, wenn man diese Ruhe sieht, im Gegensatz dazu, die Morgan Freeman hier an den Tag legt, ne, im rechten Bildrand gerade, so ganz ruhig, ganz in sich gekehrt, obwohl er weiß, dass dieser ganze Mordfall natürlich auch eine gewisse Dringlichkeit erfordert, aber er sagt sich, wir kommen hier nicht weiter, indem wir Panik machen, indem wir Panik schieben, wir müssen ruhig bleiben. Wir müssen nachdenken. Was wir ja auch schon, also das ist ja das, was wir auch schon vermittelt bekommen haben.
Richtig.
Durch den Umgang mit der Literatur.
Ja.
Vor allem, ne? Dann bringt nichts, wenn wir es überstürzen.
Man hat jetzt hier auch schon die Tafel rangezogen, man hat die verschiedenen Todsünden aufgeschrieben, durchgestrichen, man ist also wirklich auf der Fährte, man hat das Prinzip vermeintlich erkannt und versucht jetzt die Zitate, die dort gegeben werden, die einzelnen Fotos zusammenzufügen, um kleine Schritte vorauszugehen. Mills ist hier wieder sehr generalisierend, versucht diesen Täter als Psychopath darzustellen, abzuwiegeln, als einfachen Serienmörder. William Somerset geht dem Ganzen wieder tiefer auf die Spur, zieht Mills mit und es geht wieder um Literatur, um die Aktivitäten in der Bibliothek des Täters, um das Ganze mal herauszufinden. Dadurch, dass sich hier laut Somerset ein Muster bemerkbar macht.
Ja.
Und wir sehen hier wirklich sehr lesenswerte Literatur. Also die von Dante bis zum Beispiel auch der Menschenhörigkeit.
Ja.
Das ist ja sogar der Autor William Morgan Somerset.
Ja.
Auch ein sehr lesenswertes Buch.
Ja, das ist jetzt übrigens sehr wichtig, weil wir hier direkt den Gegensatz dazu bekommen. Denn man kann sich ja mal die Frage stellen, warum sind diese Leute eigentlich um William Somerset herum, warum sind die denn alle so abgelenkt, können sich nicht konzentrieren, sind nicht in der Lage, empathisch zu sein. Und das ist auch etwas, was so ein bisschen zumindest auf die plakativen Darstellungen aus Blade Runner auch zurückgeht. Und was auch 4 Jahre später dann bei David Fincher noch eine riesen Rolle spielen wird, das ist nämlich der Konsum. Dass wir Menschen haben, die grundsätzlich hier ständig gefangen sind in einem Zwischenspiel aus zum einen ihr Beruf, der sie irgendwie fordert, der aber auch eine gewisse Dringlichkeit gerade im Polizeiberuf erfordert und aber auch dem dem, ja, ich sag mal so, der Nichtmöglichkeit, sich außerhalb des Berufes mit irgendetwas kulturell auf eine gewisse Art zu beschäftigen, durch Konsum, der hier eine große Rolle spielt. Also wir haben eben schon Brad Pitt mit der Chipstüte gesehen, wir haben ihn natürlich vor dem Basketballspiel gesehen, jetzt gerade sehr plakativ die Coca-Cola-Flasche
Na
da,
klar.
ne? Das sind schon klare Symboliken. Und wenn man David Fincher kennt, weiß man, dass das dann bei Fight Club, das ist das zentrale Thema von Fight Club, ne? Also, ist mir gerade der Ohrstöpsel rausgerutscht. Dieses, ich meine, bei Fight Club ist das nochmal in gewisser Weise größer gesteigert, weil es da ja wirklich darum geht, wie erfinde ich mich selbst als Individuum durch die Produkte, die ich kaufe und so. Ne? Das ist so das Thema. Da gibt es ja dann Edward Norton, der dann sich vorstellt, wie er seine Wohnung einrichtet, wie in
Genau.
einem IKEA-Katalog und so. Ne? Das ist jetzt nichts, was hier derart dominant ist, aber das sind ja, diese Einstellungen werden ja nicht umsonst reingeworfen hier, ne? Also, also die Einstellung von Brad Pitt da eben mit der Lay's-Chips-Tüte, die hat nichts anderes zu sagen als, ja, der Typ, also während Morgan Freeman versucht, dem Fall nachzugehen, ist er halt dann seine Chips, ne? Und ist sonst nicht beteiligt.
Richtig, genau. Also verfällt quasi auch so einem hedonistischen Lebensstil. Man muss erstmal an die einfachsten Bedürfnisse denken, man muss seinen Hunger stillen, man muss etwas trinken, etwas essen und man kümmert sich ein Stück weit nur um sich selbst. William Somerset hier natürlich eher dem Mordfall verwachsen, mit beiden Augen fest konzentriert auf die Aufklärung dieses Falls. Und jetzt wurde ja gerade eine Information an einen Mittelsmann, an so einen Strohmann übergeben, der jetzt hier ganz, ganz wichtige Unterlagen liefert. Ich glaube, die Person ist vom FBI und spielt da aus einem Katalog etwas zu, sodass jetzt die Adresse von unserem ja, Täter und Antagonisten eröffnet wird.
Ja, zumindest von einem Verdächtigen oder zumindest von einer Person,
Na
mit der es
klar,
weitergehen
ja.
könnte, weil sonst wären sie, glaube ich, wieder mit so einem riesen Kommando da
Ja.
reingepasst, ne? So. Das heißt, die gehen jetzt, glaube ich, nicht davon aus, dass es hier zu einem großen Konflikt kommt erstmal, ne? Ja, aber jetzt sehen wir natürlich die vielleicht aufregendste Szene des Films. Also von der Geschwindigkeit
Ja.
her, ne? So könnte man vielleicht sagen.
Auf jeden Fall. Und auch wieder so eine kleine Zäsur im Film. Man ist jetzt dem wahrscheinlichen Täter, weil er sich ja zumindest wehrt und flieht, auf der Spur. Man ist jetzt wieder einen ganzen Schritt weitergekommen, hat quasi den Bären in seiner Höhle gefunden, beziehungsweise die Bärenhöhle, und findet natürlich jetzt dort wichtige, sehr wichtige Indizien und eben sogar ja, den vermeintlichen Bewohner dieser Wohnung.
Ja, der ganze Gang wird auch ästhetisch durch diese roten Türen sehr stark rausgearbeitet, ne? Und jetzt
Ja,
hier die
auch.
Rahmung von John Doe.
Na klar. Auch Hut, langer schwarzer Regenmantel.
Ja, die zwei Exit-Lampen da links und rechts.
Ja.
So, jetzt geht's nämlich ins Treppenhaus runter. Jetzt müsste Brad Pitt hinterherlaufen. Und jetzt haben wir nicht John Doe da,
Ja.
aber wir haben eine ähnliche Blickkonstruktion gleich. Warte. Jetzt. Wie wir sie vorher
Ah,
hatten.
okay.
Nur ein bisschen kleiner.
Ja.
Jetzt wird die Perspektive, glaube ich, auch ein
Ja.
bisschen aufgemacht. Aber das ist eine ähnliche. Jetzt ist es vielleicht eher. Genau. Jetzt haben wir es. Das ist so das. Also da fehlt eigentlich nur noch an der Stelle der Journalist von vorher, der
Ja.
Fotograf. Ne?
Also auch wieder dieser Low-Angle-Shot von unten nach
Genau.
oben gefilmt.
Richtig, ja. Wäre ein kleiner Hinweis. Aber
Ja,
nützt uns ja
auf jeden
sowieso nicht
Fall.
viel, weil wir ja nicht wissen, wie der Fotograf aussieht, ne? Das kommt ja auch dazu. Ist ja wieder so eine Art Whodunit-Plot.
Richtig, genau.
Ne? Wieder diese roten Türen. Ja, worauf weist das hin? Rot, Teufel, was Teuflisches.
Ganz genau, ja.
Vielleicht sehen, vielleicht Gewalt, vielleicht sind wir hier auch im italienischen Horrorkino. Also, das ist ja schon
Na,
sehr
natürlich,
knallendes Rot,
wenn
ne?
ich
Das
mich
ist
an die
ja.
Tanzschule erinnere,
Ja, also.
die da
Ja.
in Suspiria sehr schön dargestellt wird, dann könnten diese roten, großen Türen durchaus dort angelehnt sein. Wir sehen hier lange Gänge, deren Wände auch glänzen. Wir sehen wieder eine ja, gelbe Tapete, ein dunkles, gelbes Licht.
Enge Wohnungen,
Natürlich,
die
ja.
nebeneinander sind. Also es scheint nicht nur im Hause Mills sozusagen. Ja, beziehungsweise, ne, das Hause Mills wurde dann ja ein bisschen größer noch.
Richtig, und wir bleiben eigentlich immer in ja, einer Art halbnahen oder sogar einer Nahaufnahme an der Figur dran, um die Enge natürlich nochmal zu intensivieren, die da jetzt in der Verfolgungsjagd allein architekturbedingt auftritt.
Viel Handkamera auch.
Hm.
Gerade bei den, in dem Moment, wenn gerannt wird, hatten wir eben in dem Gang.
Ja.
Jetzt wieder, klar. Leute regen sich drüber auf. Der strömende Regen, oh, das ist auch so richtig dunkel hier mit diesem einen Licht, was da hinten noch so durchscheint. Böse. Ja, und jetzt geht's raus in die gefährlichen
richtig,
Straßen.
Ganz genau. Ja, wir sind im strömenden Regen. Brad Pitt ist schon bis auf die Unterhose durchgeweicht und versucht sich hier seinen Weg zu bahnen, um die Verfolgung aufzunehmen. Aber man muss sagen, unser Antagonist ist auch gut zu Fuß, muss ich mal sagen. Auch wenn er jetzt, glaube ich, humpelt durch das Runterfallen. Etwas verletzt. Wir können nicht sehen, wer es ist. Wir sehen, dass es ein Mann ist mit Hut, Mantel und Waffe. Mehr sehen wir nicht. Ja. In Leder, was ja auch wieder natürlich aus dem, ja, auch
ja, auf jeden Fall.
Italienischem Kriminalfilm vielleicht auch so ein Stück kommt. Die Person trägt auch Handschuhe, das werden wir auch sehen, wenn David Mills die Waffe an den Kopf gehalten wird.
So.
Ähnlich wie im Giallo. Kein Rasiermesser, aber eine etwas amerikanisierter, es ist natürlich eine Handfeuerwaffe.
Ja. Ich dachte, du wolltest jetzt auf Film Noir raus, bei der Ausgestaltung.
Natürlich auch. Auch selbstverständlich, aber Giallo und Film Noir schließen sich da auch nicht aus. Ich wollte nur ein bisschen mal die Italiener wieder mit reinbringen, weil ich das eigentlich gern zitiere.
Den Mörder aus Blutige Seide.
Genau, genau, genau.
Ja.
Auch ja immer Mördermotive, die eine gewisse Form der Sexualisierung aufweisen, der Fetischisierung. So ja auch hier. Wir werden dann gleich die Wohnung sehen und sehen, dass John Doe eine Person ist, der man ja eine sehr spezielle Form der Sexualität zeigen kann. Dass sich das eben zeigt in seiner Einrichtung der Wohnung, in seinen Notizen, aber das werden wir gleich sehen. Hier jetzt erstmal die Verfolgungsjagd.
Da ist wieder irgendwas passiert.
Richtig, ja. Schluchtartigen Hinterhöfe, alles ist natürlich dreckig, vermodert, nass, schlammig.
So ein Treffen von Leuten, die rennen jetzt schnell weg, also Vermutung liegt nahe, da fand gerade irgendeine Drogenübergabe oder sowas statt, ne? Also irgendwas, was nicht sein darf, zumindest. Ja, das ist auch ganz, ganz düster hier, dieser Regen und so. Das sieht fantastisch aus, wie da oben dieses Tageslicht auch reinbricht, in diese Straßenschlucht.
So, und jetzt kommt der erste, ja, fast schon Körperkontakt zwischen Mills und dem vermeintlichen Täter. Genau.
Schöne Schuhe.
Wir sehen so ein paar Close-Ups, genau. Sie natürlich nicht hier, wunderbar, ja. Durch die Pfütze können wir eine Silhouette des Täters erkennen.
Und hier sehen wir die Person. Interessant zu wissen, ob er ihn erkannt hat gerade, ne? Aber er hat das Auge so ein bisschen zusammengekniffen.
Ja, wahrscheinlich nicht durch die Verletzung.
Ja.
Jetzt wird ein Tropf der Regen in die Augen, die Mündung an der Schläfe. Wunderbar, schwarze Lederhandschuhe, alles glänzt, alles ist in so einer schwarzen, lackfarbenen Optik. Kennen wir ja aus Cruising zum Beispiel, dort spielt ja auch, sag ich mal, dieser Lack- und Lederaspekt eine wichtige Rolle, so auch hier.
Ja, ich wüsste jetzt in dem Moment tatsächlich ganz gerne, ob Usual Suspects vorher rausgekommen ist. Ich glaube, das war dasselbe Jahr.
Ja.
Weil das war interessant, dass wir eben diesen humpelnden Kevin Spacey gesehen haben und dann den Typ mit dem Hut und dem Trenchcoat wieder. Ne?
Mhm.
Also im Prinzip diese beiden Figuren, wie der Kaiser Soze in diesem Film dargestellt wird. Ne? Spoiler für Usual Suspects, sorry. Falls ihr noch nicht gesehen
habt. Ich habe ihn noch nicht komplett gesehen, das stimmt.
Schade.
Aber den gibt es, glaube ich, auf Prime.
Okay.
Komplett verfügbar.
Ah, okay. Ja, dann sorry.
Dankeschön.
Beide wieder im Streit. ein komplett verbluteter oder durchbluteter, durchblutet ist das falsche Wort, ein mit Blut belegter Brad Pitt, ja.
Ja, er ist verletzt, er hat Federn gelassen, muss erstmal so eine kleine Form der Niederlage hinnehmen, damit kann er mit seinem großen Ego natürlich nur schwer klarkommen und er möchte jetzt natürlich unüberlegt und impulsiv, wie er ist, in die Wohnung des Flüchtenden eindringen.
Generell auch interessant, dass er am Leben gelassen wurde, ne? Also, was ja schon so ein Hinweis darauf ist, dass der eventuell noch was vorhaben könnte mit
Richtig.
Ihm.
Richtig.
Ne? Also,
ganz genau.
Ja, die Tür ein. Und dann kommen wir in die Wohnung von John Doe. Und jetzt, das kann ich schon mal vorwegnehmen, sehen wir gleich ganz viel von dem, was du ständig in Indiana Jones gesehen hast. Kreuze.
Ja, absolut. Ja, absolut.
Ja.
Wir sehen auch, William Somerset und John Doe haben quasi das gleiche Outfit.
Ah ja.
Können wir nochmal zum Ende darauf zu sprechen kommen, dass beide in einer gewissen Form zu ihrem Ziel gekommen sind, wie auch immer. Erstmal muss hier wahrscheinlich eine drogenabhängige Person geschmiert werden, um den Einbruch in John Does Wohnung zu rechtfertigen beziehungsweise zu verschleiern.
Aber das ist eine interessante Beobachtung direkt, weil das ist natürlich auch eine Parallelisierung von, also von John Doe und eben William Somerset, die auch wichtig ist, weil die ja im Prinzip zwei Seiten einer Medaille sind.
Ja.
Beziehungsweise auf eine ganz ähnliche Art und Weise operieren.
Absolut.
Auch diesen kulturellen Background offensichtlich haben.
Und beide auch das gleiche empfinden, nur anders äußern.
Ja, ja.
Auf unterschiedlichen, befinden sich wirklich auf unterschiedlichen Polen, auch wenn sie wahrscheinlich den gleichen Eindruck der Gesellschaft haben, William Somerset dann eben nur in der Rolle des Gesetzeshüters und John Doe in der Rolle, des Maniacs.
Genau, ja. Also das, was wir dann, es gibt ja dann diesen Monolog, in dem Somerset dann nochmal zum Ausdruck bringt, wie apathisch diese Gesellschaft ist
und
alles geht dem Bach
absolut
runter. Das könnte eins zu eins das sein, was John Doe dann später auch im Auto sagt. Ne?
Also, ja, und wir sehen dann noch, wenn wir zum letzten Tatort fahren, gibt es ja auch nochmal einen Dialog, kommen wir dann noch drauf zu sprechen, wo man fast schon Zustimmung seitens William Somerset sieht zu den Ausführungen John Does, wie er die Gesellschaft sieht und wie er seine Morde, seine Taten und Gedanken rechtfertigt. Also da besteht zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht. Jetzt gibt es erstmal so eine kleine Herschau und unser Täter John Doe wird in einer gewissen Art und Weise immer monströser. Man sieht diese Wohnung, man sieht ein rotes, fast schon grellrotes Kreuz über dem Bett. Sieht hier verschiedene Habseligkeiten, vielleicht auch so eine gewisse Form der Prachtstücke seiner Morde. Das Ganze sind ja fast schon Trophäen, die dort vielleicht vergöttert, verehrt werden für sein Werk.
Was ja auch, also diese ganzen Werke, die er auch in einer gewissen Ritualhaftigkeit durchgeführt hat, ne? Also da haben wir ja auch diesen Katholizismus. Er ist ja gläubig, das wissen wir spätestens
auf jeden Fall
jetzt.
Ja.
Und auch dass er generell dieses Motiv der sieben Sünden aufgreift. Und das ist ja auch so eine Parallelisierung im Prinzip, ne, zu William. Das ist ja schon ganz spannend.
Und hier sind wir jetzt in der hauseigenen Bibliothek John Doe's.
Auch das ein Bezug übrigens zu William.
Na klar.
Auch der hat einen Haufen Bücher da zu Hause. Wobei es sich hier auch zu einem großen Teil, da haben wir die Bilder von den Opfern, zu einem großen Teil um Notizbücher handelt, wo wir auch direkt dann wissen, das ist der Typ aus dem Vorspann.
Ja.
Gut,
das
wissen wir
genau.
Da gibt es schon viele Hinweise direkt im Vorspann, der Herr Fincher. Dieses rote Licht. Natürlich auch sowas. Trotz, dass es hier um eine göttliche Mission geht, in der Doe anscheinend unterwegs ist, haben wir die ganze Zeit dieses rote Licht, als seien wir tatsächlich in der Hölle angekommen. Ne?
Ganz genau, richtig. Hat fast schon was Satanistisches.
Die Verehrung eher an einen satanistischen Kult als an eine schöne Kirche.
Auf jeden Fall, es hat schon gerade jetzt etwas Kulthaftes, etwas Fanatisches und eben Teuflisches. Auch wenn natürlich dann irgendwo vielleicht aus ja, vielleicht möchte er auch das Christentum Gott in einer gewissen Art und Weise imitieren oder düpieren, Gott spielen und weiß es nicht.
Ja, also Hinweise darauf haben wir dann, bekommen wir dann in dem Gespräch dann, ne? Dass es im Prinzip auch eine gewisse Fehlinterpretation ist und dass er auch sein eigenes Wirken so ein bisschen falsch einschätzt, dann im Endeffekt. Ja, wir haben wieder die Außenperspektive, die Straßen der Stadt, die wieder nur als Bühne für das Aufkommen von Polizei, von Brutalität, von Gewalt dargestellt werden. Das ist schon alles sehr düster. Das sind auf auch so diese Gänge, die könnten eins zu eins aus Saw 4 stammen. Ja. Ne?
Also schwarze Wände.
Ja, es gibt ja in Saw 4 geht es ja darum, dass dieser Polizist, der im dritten Teil am Anfang mal kurz auftaucht, dass der entführt wird, ne? Und dann sich durch diese, durch auch so eine ganz ähnliche Wohnung im Prinzip bahnen muss, durch diese verschiedenen Fallen, diese einzelnen Figuren da trifft. Also da gibt es zum Beispiel diese eine Figur, die er befreien muss, und diese Figur hat aber die Anweisung bekommen, da kommt ein Polizist, du kommst frei, wenn du den tötest.
Ja.
Ne? Also da geht es darum, dass der Polizist nicht versuchen soll, immer Leute zu retten. Ne?
Ja.
Und daran scheitert er dann sozusagen. Ne? Sondern dass er die Figuren sich selbst überlassen soll, damit die ihre Prüfung machen können.
Ja.
Und das ist so, das sind eins zu eins diese Räume, die man hier sieht. Ne? Also der Einfluss von Fincher.
Auf jeden Fall. Und ich sag mal, die verschiedenen Arrangements der Morde unterscheiden sich ja auch immer in ihrer Fantasie, in ihrer Kreativität um ein Vielfaches. Mhm. Wie auch in Saw sieht ja, sag ich mal, jedes Mordinstrument, jeder Mordraum wiederum anders gestaltet aus und zielt auf ganz unterschiedliche Weisen des Mordes ab. Werden jetzt auch noch, glaube ich, vier Morde ja vor uns haben. Die Opfer werden natürlich nicht einfach erschossen oder einfach geköpft oder einfach auf immer die gleiche Art und Weise hingerichtet, sondern jemand macht sich hier wirklich Gedanken, um sein Exempel zu statuieren. So natürlich auch in Hostel, in Saw und so weiter, in diesen Torture-Porns, wo Menschen dann auch wiederum gefoltert werden sollen.
Genau, man könnte sagen, wir sehen hier in Seven eigentlich das Ergebnis, und in den Filmen, die dann in den folgenden Jahren kommen werden, sehen wir den Prozess.
Den Vorgang, den Prozess, richtig. Genau.
Was mir gerade noch für ein Gedanke gekommen ist, ganz spontan, ich hoffe, das funktioniert irgendwie, diese grünen Lampen, die erinnern mich frappierend an die Lampen, die wir in Vertigo in der zweiten Hälfte sehen. Von Alfred Hitchcock, von 57. Und zwar in einer gewissen Weise so, dass die das sind so Lampen, wie man sie da auch in diesen Innenräumen dann halt findet, in der Wohnung von, jetzt müsste man wissen, wie ihr Name war, Judy, genau. Judy, gespielt von Kim Novak. Und das ist ja so eine gewisse Form von Künstlichkeit, die das betonen soll. Genauso wie das grüne Neonlicht, was durch diese Rollläden da
durchscheint. Ja.
Und dieses Neonlicht ist ja auch was, was diesen Film hier in gewisser Weise dann kennzeichnet. Mhm. Vor allem jetzt, wenn wir das nächste Mordopfer dann sehen. Mhm. Nur ist es hier rot eben, ne? Wenn wir in das Rotlichtviertel, in das Rotlichtmilieu absteigen. Und ich frage mich, ob es in diesem Film hier bei Seven nicht auch um eine gewisse Form von Identitätskonstruktion geht, wie wir es ganz ähnlich bei Vertigo finden. Dass sich eine Figur oder dass sich Figuren sozusagen selbst in einer gewissen Weise, auch eine blonde, kommen der Sache näher. Ich habe überhaupt nicht dran gedacht. Aber in einer gewissen Weise, dass sich Figuren als etwas konstruieren, was sie gern sein würden. Und eventuell, man könnte ja, finde ich, den Case dafür machen, dass wir hier Detective Mills haben, der sich in einer gewissen Weise konstruieren möchte als eine Art Stereotyp von Polizist. Also als eine handelnde Figur, die einem gewissen Männlichkeitsideal folgt, einer handelnden Person. Weil man ja zu Beginn des Films auch ihn sieht, wie er voll motiviert da reinsteigt im Prinzip und direkt diesen Fall übernehmen möchte, ne? Und ernst genommen möchte als das, was er ist, als Polizist.
Ja.
In einer ganz ähnlichen Art und Weise, wie das dann auch die Polizisten sind, die dann in diese Wohnung reinstürmen. Ja, so als Männer, wenn man so will. Ne? Und als Handelnde, die nicht groß nachdenken, sondern die jemanden hinter Gitter bringen wollen und Fälle aufklären wollen und so. Ne? Und ich habe das Gefühl, dass es außerhalb dieses Jobs und der Gewissheit, eine Frau zu Hause zu haben, die auf einen wartet, sonst nichts Großes gibt in dem Leben von Detective Mills. Mhm. Dass sozusagen die Konstruktion eines Stereotyps hier der eigenen persönlichen Entfaltung als Individuum in einer gewissen Weise auch entgegensteht und dann auch einer Fähigkeit zum abstrahierten Denken vielleicht. Mhm. Das wäre meine küchenpsychologische Analyse und der Bezug zu Vertigo, den ich hier mal in den Raum werfen würde. Jetzt sind wir übrigens beim Neonlicht, ja? Also beim Rotlicht, im Rotlichtmilieu.
Wir sehen die nächste Todsünde, Lust.
Ja, wo wir auch zu dem zweiten Fall kommen, den ich sehr, sehr schlimm fand. Und das ist das so ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, ne?
Ja.
Also, wir haben nur ein Bild gleich,
ja.
Was uns gezeigt wird, und die Erzählung des potenziellen Mörders. Oder des Mörders. Er hat sie umgebracht auf Anweisung oder unter Zwang.
Ganz genau.
Ja.
So sieht's aus. Ich denke gerade noch ein bisschen über das nach, was du gerade über die Rolle David Mills gesagt hast.
Ja.
Falls mir dazu noch was einfällt, würde ich das gerne nochmal aufgreifen.
Mach ruhig. Kannst du. Ich kommentiere mittlerweile gern weiter.
Ja, ansonsten, wir haben hier natürlich auch wieder eine Parallelmontage, zwei unterschiedliche Arten von Verhör. William im Stehen, David im Sitzen und beide befragen hier einmal den Besitzer des Bordells und dann natürlich den Täter und Opfer in einer Person, der dort sehr aufgelöst, sehr traumatisiert sitzt.
Zwei Figuren, die auch eine gewisse körperliche oder physiognomische Beziehung zum Gesicht von Kevin Spacey durchaus haben, beziehungsweise abstrahiert zu dem Bild, was da als Phantombild ausgegeben wurde. Ne? Also die könnten beide, ich finde, sie passen beide so in dieses Motiv rein, wie auch Kevin Spacey da reinpasst. Also ich sag mal so, das Phantombild lässt genug Interpretationsspielraum, dass die da alle reinpassen, die drei. Ne?
Ja.
Also wir haben hier zwei potenzielle Mörder. Also zwei, die potenziell das gewesen sein könnten.
Mhm.
Was diesen Whodunit-Plot auch wieder so ein bisschen in Fahrt bringt. Gerade er hier, ne?
Also, ja.
Das ist ein Schauspieler, den ich auch kenne, aber ich weiß nicht, woher.
Ich weiß, der hat auf jeden Fall bei Soldat James Ryan mitgespielt, bei einer, sage ich mal, Stellung und hat da...
Ganz kurz, das ist das Bild, das mit diesem mit dem Messer, was mit dem Messer, was als ein sogenannter, ein Strap-on, glaube ich, nennt man das, da angebunden wird.
Ja.
Und mit der die Frau anscheinend...
Was auch völlig selbstverständlich in diesem Lederladen, sag ich mal, gebaut oder designt wurde. Mhm. Und es wird überhaupt nicht danach gefragt, was eine Person mit so etwas machen möchte.
Mhm.
Sowas wird in dieser Welt des Films einfach feilgeboten, verkauft, in einer Subkultur, im, sag ich mal, Rotlichtmilieu.
Mhm.
Ist das dann gang und gäbe und trägt natürlich zum Gesellschaftsbild des Films bei.
Ja, der gute alte Abend in der Bar. Ne?
Ja.
Feierabend. Polizisten.
Genau,
das ist jetzt auch das, wo wir den Monolog haben, ne? Also beziehungsweise wo wir diesen Apathie-Reder haben, glaube ich, von Morgan Freeman, ne?
Ganz genau.
Sein, ja.
Ein sehr, sehr wichtiger Monolog beziehungsweise Dialog zwischen den beiden, in dem gerade in der Innenwelt William Somersets viel passiert, denn er beginnt nicht mehr diese Lethargie oder diese Lähmung seinerseits hinzunehmen, sondern empfindet eine gewisse Form der Wut und des Aktionismus, was wir dann auch sehen werden, wenn er mit dem Wurfmesser oder mit dem Stiletto auf die Dartscheibe einwirft. Richtig, genau. Was du gesagt hattest jetzt.
Eine Welt, die eben von einer gewissen Weise von Künstlichkeit auch geprägt ist, ne? Was sowohl die Welt an sich, also das Design der Welt, Außen- und Innenräume angeht. Da haben wir auch diesen Bezug zu der Wohnung, in der die Witwe des Staatsanwaltes drin war. Ne? Das sind auch diese Lampen, die ganze Zeit diese Künstlichkeit einem präsentieren.
Ja.
Und das ist eine Künstlichkeit, die sich in gewisser Weise auch auf die Menschen überträgt. Das ist jetzt, ich will die These mal weiter verfolgen. Das ist nämlich interessant, wenn man Detective Mills so zuhört, dem David, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, dass dieser Job ihn irgendwie persönlich auch affektieren könnte. Mhm. Weil für ihn ist das wirklich so dieser Stereotyp von Polizist, den er vielleicht nicht aktiv verfolgt, aber den er passiv auf jeden Fall verfolgt, beziehungsweise so ein Rollenbild, in das er sich, was er gerne wäre, in was er sich reindenkt. Das sieht aber nicht vor, dass sich diese Gewalt auch und ein Fall auch aufs persönliche Leben in einer gewissen Weise überträgt. Er ist im Prinzip blind dafür. Ja? Mhm. Also er nimmt überhaupt nicht wahr, dass das auch irgendwie seine, dass irgendwie ein Mordfall oder sowas auch seine Frau mal treffen könnte.
Kann man sagen, ja. Ne?
Das, also das ist so eine Form von Abstraktion. Ja. Er trennt das sehr, sehr scharf. Mhm. Und das ist aber eine Trennung, die ja nicht aufgeht.
Ja.
Das mal so vorwegzunehmen.
David Mills ist auf jeden Fall gerade mit diesem Mordfall natürlich sehr belastet, ausgelastet. Die Beziehung zwischen Tracy und ihm kommt mit Sicherheit zu kurz. Das kommt eigentlich aus den Reaktionen Tracys heraus. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, ob David Mills nicht er versucht, in die Position auf Augenhöhe zu William Somerset irgendwie möglichst schnell zu kommen. Es kommt mir immer so vor wie ein Hahnenkampf. Der junge Hirsch fühlt sich, sage ich mal, dazu berufen, jetzt schnell aufzusteigen, den Platz an der Spitze zu erobern. Und da steht natürlich ein William Somerset, der ihm intellektuell und erfahrungstechnisch natürlich einiges voraus hat. Und daher versucht David natürlich immer durch seine Impulsivität, durch seine Jugend das Ganze ja vielleicht zu kompensieren. Und ja, neigt dann vielleicht auch eher zu Reaktionen, die unüberlegt erscheinen, die natürlich aus dem Bauch heraus entschieden werden. Wir haben das am Anfang des Films schon ganz gut analysiert.
Ich würde aber auch sagen, dass dieser Gegensatz eben auch gerade deswegen zustande kommt, weil Somerset eben nicht diesem Stereotyp von Polizist irgendwie entspricht.
Ja.
In seiner Arbeitsweise, also er hat halt diesen Job,
ja.
Aber man hat schon das Gefühl, auch durch die ganzen Bücher, durch das Belesene, durch das Beschäftigen mit Kultur, dass es da noch Menschen außerhalb dieses Berufes gibt, der ja auch unbedingt da raus will und das schon lange verstanden hat, dass dieser Job einen in gewisser Weise auffrisst irgendwie, ne? Oder dass er da raus möchte, ne? Und weg möchte auch aus der Stadt und so.
Hier jetzt ganz nett eingefangen, William Somerset wirft das Messer auf uns.
Ja.
In einer gewissen Art und Weise. Ja. Also,
weil wir Konsumenten sind, die diesen Film gucken.
Richtig, genau. Also das Gespräch mit David hat ihn anscheinend irgendwie gewurmt, er konnte überhaupt nicht schlafen, er hat das Metronom weggeschmissen, kaputt gemacht und hat sich gedacht, ich muss was ändern. Ich versuche das Ganze nochmal, ich ergebe mich nicht dem Ruhestand und der Flucht nach vorn, sondern ich gehe das Ganze nochmal anders an. Und mit dieser Apathie, mit dieser Gesellschaft hat er dann vielleicht auch so mit dem Wurf des Messers so einen kleinen Fingerzeig gegen uns gerichtet. Um vielleicht nochmal so ein bisschen Kritik auch über den Bildschirm hinaus zu üben.
Genau. Ja, auch so eine Kritik, in der er sich wieder vereint mit John Doe.
Genau.
Was wir hier ja auch sehen, weil wir sehen ja hier offensichtlich eine Figur, die ein Porträt von sich selbst hat, also sich selbst auch, ich bleibe bei meiner These, sich selbst als ein gewisses Bild konstruiert hat in einer gewissen Weise. Und das wird ihr weggenommen. Und deswegen möchte sie ja nicht mehr weiterleben auch. Es ist ja, glaube ich, ein gezwungenermaßen ein Selbstmord gewesen, ne? Glaube ich.
Genau, sie hatte die Wahl, entweder entstellt oder tot.
Genau, richtig, ja.
Genau, die Todsünde war Hochmut. Und jetzt, es scheint die Sonne, es kommt ein sonnengelbes Taxi dahergefahren, von links nach rechts, also auch völlig störungsfrei und hinnehmbar. Und dort steigt eine Person aus, die noch unscheinbar aussieht.
Eine relativ vergleichsweise unspektakuläre Auflösung von wer ist es, ne?
Auf jeden Fall.
Übrigens, dieses Detective, das ist im Deutschen, finde ich, das wesentlich besser als im Englischen.
Okay, ja.
Im Englischen ist das gar nicht so spektakulär. Ja,
ist sehr durchdringend.
Ja. Das hat das englische Original nicht. Das wurde hier sehr, sehr schön eingefangen. Ich wollte ganz kurz noch mal was zu dem letzten Mordfall sagen, beziehungsweise zu den letzten Mordfällen. Man hat jetzt auch schon gemerkt, dass die Detektive das so ein bisschen auch hinter sich bringen wollen. Ich finde, das merkt man dadurch, dass sich die Frequenz der Mordfälle immer, also dass es immer schneller wurde.
Ja.
Die hat sich erhöht.
Ja.
Also man wartet im Prinzip nur noch drauf, okay, jetzt hat er den wieder umgebracht und so,
die
umgebracht und hoffentlich erfahren wir jetzt bald, wer das ist.
Ja. So nach
dem Motto. Ja. Aber man eigentlich ist auch kann man schon tun
dagegen. Auf den Trichter gekommen, es werden halt 7 Morde sein.
Genau.
Und jetzt sind wir beim 4., dann beim 5. und so weiter und so fort. Und man muss dem Ganzen einfach zusehen und sich auch vielleicht ein Stück weit eingestehen, der Mörder ist, wie das im Film Noir eben dann auch klassischerweise ist, immer vielleicht so ein bisschen einen Schritt voraus und weiß immer mehr als die Protagonisten selbst und führt die so ein bisschen an der Nase rum. Ich glaube, 7 zählt sogar unter die Riege der Neo-Noirs natürlich durch das Entstehungsjahr 1995, recht spät, wo dann, sage ich mal, diese festen Strukturen des Film Noirs nochmal in einer gewissen Art und Weise aufgeweicht werden. Die Kamera, die Lichtsetzung, die Dramaturgie etwas anders ist durch die Einflüsse der 70er und 80er bedingt. Konnte David Fincher nochmal etwas mehr Fantasie mit reinbringen und etwas mehr Eigenleben. Aber im Großen und Ganzen bricht jetzt, sage ich mal, das letzte Viertel oder vielleicht sogar das letzte Fünftel an. So viel haben wir gar nicht mehr vor uns. Was jetzt nochmal wiederum konstruiert wird, nochmal ein kleiner Plot-Twist. Der Täter stellt sich selbst und jetzt nimmt der Film nochmal eine andere Perspektive ein.
Ja, und wir fragen uns, wie gesagt, der Whodunit löst sich auf und es stellt sich raus, ja gut, das ist jemand, den haben wir noch nicht gesehen im Verlauf des Films.
Ja.
Ne? Und spannenderweise, ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob Kevin Spacey damals schon so eine große Nummer war, ehrlich gesagt. Die Jahre darauf auf jeden Fall. Da kam dann American Beauty zum Beispiel, Usual Suspects, war müsste im selben Jahr gewesen sein. Hat er natürlich im Verlaufe der Jahre eine riesen Karriere mit House of Cards und so weiter und so fort durchgenommen, bis zu dem Skandal dann. Aus dessen Grund er jetzt nicht mehr arbeitet oder keinen Job mehr bekommt. Von daher kann ich schlecht einschätzen, ob das damals so ein Riesending für die Leute war, jetzt haben wir Kevin Spacey hier noch auf dem Mann. Bei Morgan Freeman und Brad Pitt ist das auf jeden Fall gegeben. Die kannte man damals schon. Ne? Die größten Filme, zumindest bei Brad Pitt, sollten noch kommen. Morgan Freeman, Shawshank, ne?
Na klar.
War ein Jahr vorher.
Ja.
Aber ich glaube, selbst bei Morgan Freeman, man nimmt das aus einer heutigen Sicht so easy auf, aber ich glaube, die Filme, für die man den dann noch so kennt, die kamen die Jahre später. Dann ist noch so im Netz der Spinne, dann gab es noch Lucky Number 11, kennt jetzt vielleicht nicht jeder. Da kam dann schon noch eine ganze Menge, ein Haufen guter Filme, die mir gerade irgendwie alle nicht einfallen. Ja.
Eine gute Frage, das stimmt.
Aber wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, ich kenne Morgan Freeman eigentlich auch nur als so einen älteren Herrn, ehrlich gesagt. Bruce Allmächtig ist noch so ein Ding.
Geht mir gerade auch so.
Im Mainstream ein Riesenerfolg war natürlich, ne?
Dann
hat er, als er Gott gespielt hat. Schöner Bezug zu. Nee, natürlich nicht. Brad Pitt kannte man vorher auf jeden Fall durch was hat er gemacht? Legends Never Fall oder so, kam ein Jahr vorher.
Ja.
Aber ich muss sagen, selbst bei dem kam danach dann erst sowas wie Fight Club, er hat ein Cameo gehabt in Being John Malkovich, 12 Monkeys von Terry Gilliam.
Genau.
Und
die Oceans-Filme.
Genau, die Oceans-Filme ab 2001, richtig, und Troja und so.
Ja, richtig, Troja, natürlich.
Diese ganzen Sachen, also so ein richtiger krasser Star wurde der dann auch. Meet Joe Black war auch danach. Das müsste 97 gewesen sein. Dann also so eine absolut Riesennummer war da.
Es gab dann, glaube ich, noch so 7 Jahre Tibet oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob der davor oder 7 danach Jahre kam.
Tibet war danach, ja.
Danach.
Kurz danach, ja.
Okay.
Genau. Ja.
Hier jetzt beim Rasieren fast schon kumpelhaft, witzelnd miteinander. Rasieren sie sich beide die Brust, um das Mikrofon anzubringen.
Ja. Und auch das ist so eine gewisse Abgestumpftheit, die hier platziert wird, ne? Also es ist jetzt, also fast schon so nach dem Motto, ja gut, jetzt holen wir noch die zwei anderen Leichen ab und dann ist das Ding
ja,
gegessen
richtig,
und dann ist
genau.
fertig, ne?
Ja,
also,
ja, ja.
So eine Lockerheit eingekehrt auf
einmal. Ja. Also gerade auf der Seite von Mills, der hier denkt, gleich ist es vorbei, wir finden jetzt noch ein paar Leichen von diesem Freak und dann und dann war es das, dann buchten wir ihn ein, dann bekommen wir das Geständnis und wir können uns feiern lassen. Man merkt schon bei Morgan Freeman, William Somerset, dass das Ganze wohl natürlich nicht so einfach sein wird. Also ihn durchzieht da schon eher eine Schwere und er nimmt diesen Fakt, dass sich der Täter selbst gestellt hat und jetzt auch noch seine zwei letzten Leichen zeigen möchte, nur schwer als positiv gegeben hin.
Ist auch interessant, finde ich, vor dem, was wir dann gleich im Finale sehen, dass wir ja auch als Zuschauerschaft so ein bisschen in diese Ecke gedrängt werden, dass wir uns eigentlich gar nicht mehr so wirklich fragen, was mit Tracy eigentlich so abgeht. Ne?
Ja.
Also die wurde uns eigentlich als eine wichtige Person in einer gewissen Weise in den Film implementiert. Zum einen als die Figur, die die beiden zusammengebracht hat und zum einen durch diese enge Bezugsperson, diese empathische Figur, die dann diesen Dialog, diesen sehr zentralen Dialog mit William Somerset gehabt
ja.
hat. Aber wir kümmern uns eigentlich auch nur noch so wirklich um die Aufklärung des Mordfalls.
Na klar.
Danach wird ja alles so Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ne?
Ich erinnere mich noch gut
ja.
An diesen Moment im Film, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Man ist völlig fokussiert auf die nächsten Mordfälle. Man ist absolut gespannt darauf, was denn jetzt sich hinter den Morden verbirgt. Man malt sich schon aus, wie die Setpieces aussehen könnten. Wer das vielleicht sein könnte, spielt vielleicht gar nicht so eine große Rolle. Also ich habe in diesem Moment Tracy völlig ausgeblendet, auch wenn jetzt Hinweise im Auto geliefert werden, die dann doch relativ deutlich sind, bin ich darauf einfach nicht gekommen. Ich war zu versteift auf diese Sensationslust der Morde, wie denn das Ganze jetzt final endet. Man denkt vielleicht eher noch an ein Standoff zwischen den dreien im Auto, aber nicht wirklich an diesen Twist. Vielleicht war ich auch noch zu jung dafür, um das Ganze nochmal mit einem anderen Blick zu sehen, um da nochmal eine Weitsicht drauf zu haben. Ich habe mich da wirklich naiv mitnehmen lassen und konnte der Dramaturgie des Films wunderbar folgen.
Wobei ich sagen würde, also ich finde das heute noch relativ unglaublich und krass irgendwie. Ne? Also wenn man sieht, wie sie eingeführt wird als diese herzensgute Person, der du gerade in einem Hollywood-Film nicht davon ausgehst, dass die jetzt so ja wirklich abserviert wird eigentlich. Ne? Also nicht vom Film, sondern von John Doe.
Ja,
in diesem Sinne, ne?
Aber wenn man wirklich, sage ich mal, mit Weltwissen da rangeht und weiß, dass jetzt eben noch Neid und Zorn übrig ist,
dann
kann man eins und eins zusammenzählen.
Wobei
und
dann Neid, erzähl erstmal zu Ende.
Ja, und dann könnte man drauf kommen, dass dieses zarte Pflänzchen Gwyneth Paltrow vielleicht noch eine tiefergehende Rolle spielen könnte als einfache Nebenrolle, die nur neben Brad Pitt das ein oder andere Mal gezeigt wird, wenn es darum geht, sentimentale Momente zu erzeugen.
Ja.
Das Ganze wird hier nicht uneigennützlich gemacht. Man möchte jetzt natürlich auch mit der Figur Gwyneth Paltrow eben arbeiten, ohne sie zu sehen, aber mit einer sehr krassen Tatsache, der sich Kevin Spacey hier im Rückspiegel natürlich sicher ist.
Wir können ja später noch so ein bisschen, wenn wir den Moment tatsächlich haben, drüber reden, weil sonst verfehlen wir den Zweck eines Audiokommentars.
So ja.
denn wir sind jetzt hier im Gespräch in dem Auto mit Kevin Spacey auf dem Rücksitz, das hast du eben schon gesagt, und bekommen jetzt hier eben die Figurencharakterisierung von John Doe mitgeliefert. Ne? Also jemand, der sich wir haben schon relativ viel über ihn erfahren, ne? Diese christliche Motivik, dass er anscheinend ein strenggläubiger Mensch ist und so. Aber jetzt bekommen wir eben dieses Überlegenheitsgefühl dann auch noch, was wir schon erahnen konnten, hier wörtlich von ihm mitgeliefert. Das wird uns alles im Dialog erklärt. Und eben auch diese Selbsteinschätzung, dass er sich für so eine Art Messias hält, der so eine Art göttlichen Auftrag hier erledigt, von dem er auch glaubt, dass das einen ganz, ganz großen Impact haben wird. Ne? Was er fehleinschätzt. Ne? Also es ist ja, also im Sinne von, er sieht ja, also er denkt ja, dass sich da ganz, ganz viele Leute dran erinnern werden.
Ja.
Und de facto ist es, glaube ich, oder sind es vielleicht zwei Personen, die das mit sich tragen werden in ihrem Leben. Aber mehr auch nicht.
Naja, es kommt drauf an, wenn man jetzt in der Welt des Filmes bleibt, vielleicht, aber das Kunstwerk ist ja dann auch für den Zuschauer abgeschlossen. Und wir erinnern uns, all jene, die den Film gesehen haben, an dieses Monument, das Kevin Spacey hier darbietet. Insofern kann man dem Glauben schenken, wenn man davon ausgeht, dass das Ganze eben über die vierte Wand hinaus Personen natürlich erreicht.
Das ist ja Meta-Knabe unterwegs. Das ist ein guter Gedanke, daran habe ich null gedacht. Ja, das ist gut.
Genau. Ja, wir sitzen ja mit im Auto, ja, wir sind ja jetzt irgendwie mit dabei. Ja. Trennung zwischen Zaun oder sage ich mal zwischen diesem Gitter, Täter und ja, dann eben hier unsere vermeintlichen Helden. Fragezeichen. Und ja, Stück für Stück beginnt sich das alles nicht in Wohlgefallen aufzulösen, aber sage ich mal in so einer gewissen Form der Befriedigung zu enden, da man jetzt eben den Knaben bei der Hand hat und
ist jetzt
sich führen lässt.
Ja, ich würde noch mal so ein bisschen auf deine Aussage, auf diesen Meta-Kommentar vielleicht eingehen wollen. Glaubst du, dass dieser Film dann oder dass das hier damit dass der eventuell getätigt wurde im Sinne von diesen Moment werdet ihr für immer in eurem Kopf halten oder das, was dann passieren wird und dass wir hier Gwyneth Paltrow so als Opfer dann am Ende noch gebracht haben?
Naja, also das ist dieses moralische Dilemma, was ich gerade schon, was ich vorhin ansprach. Natürlich ist es erstmal ein Schock, dass Gwyneth Paltrow da in der Box liegen wird, aber dieses Gesamtkonstrukt, was dadurch entsteht, das ist eigentlich das, was man so nach Sehen des Filmes mit sich nimmt. Man beginnt darüber zu reflektieren. Hat diese Person John Doe nicht recht? Kann man da nicht auch eine gewisse Form der Zustimmung, wenn auch nur in Teilen, finden? Natürlich ist es nicht in Ordnung, in Selbstjustiz so zu handeln. Aber in einer gewissen Art und Weise haben sich die Personen, die getötet wurden, moralisch strafbar gemacht, wenn man das Ganze in einer Form moralisieren möchte. Das ist für mich nachvollziehbar. Ich kann das nachvollziehen. Ich teile nicht diese Moral, aber ich kann es nachvollziehen. Ja. Juristisch haben sich diese Menschen natürlich nicht strafbar gemacht. Man darf hochmütig sein, man darf träge sein, man darf, sag ich mal, der Völlerei frönen, ohne sich strafbar zu machen. Aber eben nach diesen biblischen, religiösen Maßstäben, okay, kann ich nachvollziehen. Ja. Und das ist, finde ich, so dieses Monument, wo man drüber nachdenkt, okay, ist unsere Gesellschaft nicht an einem Punkt angelangt, wo es sogar schon fast schon legitim wäre, diese Gedanken, die uns der Film in aller Ausführlichkeit bietet, zu haben oder darüber nachzudenken, als Fingerzeig, als moralischer Appell, als eben Achtungszeichen durch John Doe.
Das auf jeden Fall, das kann ich nachvollziehen. Aber was ich mich jetzt auch gefragt habe noch, ist dieser Fingerzeig mit, ihr werdet euch daran erinnern, auch vielleicht die Formulierung eines Regisseurs, der hier sich selbst und diesen Film als Auteur und vielleicht auch als filmhistorisches Monument an sich ins Zentrum des Interesses rückt, sodass man sagen könnte, ich habe jetzt sozusagen für euch diesen Schritt gemacht, habe diese Übergangsphase von New Hollywood in die 80er Jahre des amerikanischen Kinos nochmal für euch hier neu formuliert in einem Polizei- oder Kriminalfilm und werde damit die kommenden Jahre des Horrorkinos auch in einer gewissen Weise in Hollywood beeinflussen.
Ach so.
Also, dass er das sozusagen voraussieht, dass das so einen Impact schon haben muss, also so ein selbstbewusster Auftritt eines Regisseurs, der dann im Prinzip, oder Drehbuchautors, der dann damit im Prinzip sagt, okay, ich werde, also das ist so eine filmästhetische Zäsur, dass auf jeden Fall auf diesem Werk hier aufgebaut wird, auch in einem Hollywood-Kontext zumindest. Das wäre jetzt vielleicht noch so eine Frage gewesen. Das ist jetzt natürlich schwer zu sagen, ob er das so gedacht hat, aber ob das vielleicht auch so gemeint sein könnte.
Also man kann, glaube ich, sagen, dass David Fincher hier Mitte der 90er einen Film erschaffen hat, der die nächsten Jahre des Hollywood-Films auf jeden Fall geprägt hat. Nicht natürlich auch durch die Motivik, aber natürlich auch durch den Erfolg, den der Film hatte. Und man sieht ja auch oder kann ja auch Parallelen zu dem folgenden Oeuvre David Finchers erkennen. Es geht ja ein Stück weit immer um Gesellschaft, um Werte, um natürlich dann auch, es drängt sich natürlich auf, wir hatten es schon gesagt, in Fight Club, aber dann auch in späteren Filmen. Ich weiß gar nicht, wann The Game rauskam.
2000?
Zwei.
Wäre jetzt eine Schätzung, aber ich glaube. Warte ja. Mal, ich sprich mal weiter, ich gucke schnell nach.
Okay, dort haben wir auch eine gewisse Art und Weise, dass ein Außenseiter wieder eben, wie du es schon sagtest, einen großen Impact auf eine Person bzw. auf eine Gesellschaft haben möchte.
97, war sogar noch
97,
vor Fight Club.
Okay.
Komplett falsch auf dem Schirm. Ja.
Genau, dann noch Fight Club und dann haben wir natürlich auch noch spätere Filme wie The Social Network oder eben auch Gone Girl, wobei Gone Girl dann in der Riege, was die gesellschaftliche Tragfähigkeit anbelangt, so ein bisschen abfällt.
Mhm.
Dort geht es zwar auch um menschliche Beziehungen, um das Konstrukt Ehe, um vielleicht auch Treue, Loyalität in unserer heutigen Zwischenmenschlichkeit. Und da kann ich schon sagen, dass David Fincher in den kommenden Jahren nach 95 schon vom Film 7 gezehrt hat.
Ja.
Und auch die Hollywood-Welt natürlich.
Ja, ja, klar. Aber ich würde sagen, in einem Hollywood-Kontext spielt sich das alles dann auf einer Ebene ab, die jetzt vielleicht so für Horrorfans interessant ist, aber nicht für ein Massenpublikum. Ne? Das hat vielleicht hier auch in gewisser Weise funktioniert, dass man die, natürlich eine auch rückblickend sehr große Star-Power hatte.
Ja.
Auch dadurch, dass man vielleicht dann in den kommenden Jahren dann sowas wie, also diese aufstrebenden Karrieren von vor allem Morgan Freeman und Brad Pitt hatte und gut von Gwyneth Paltrow auch, in einzelnen Fällen zumindest. Und dass man dann rückwirkend gesagt hat, ja, die beiden sind ja jetzt so große Stars, dann zeigen wir 7 vielleicht auch noch mal im Fernsehen oder so. Ne? Also das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Und ansonsten ist ja jetzt sowas wie Saw, ist das was, was wirklich ein ganz breites Massenpublikum gesehen hat? Vielleicht irgendwie, ne? Aber nicht in diesem Maße, glaube ich. Ne? Also das ist eine Ästhetik, die vielleicht auch über die Star-Power dann funktioniert und dadurch eine gewisse Popularität bekommen hat. Ne?
Ja.
So. Und Kevin Spacey ist natürlich auch so ein Fall. Ne? Also ist natürlich auch ein Superstar geworden dann danach.
Natürlich, ja.
Das sind ja alles Oscar-Gewinner, die wir hier auf der Leinwand haben. Auch wenn es beim einen oder anderen ein bisschen länger gedauert hat.
Ja.
Ich glaube, hat nicht Kevin Spacey sogar für den Film?
Oh, das glaube ich nicht.
Bin mir gar nicht sicher.
Ich auf weiß, das glaube ich, American Beauty. Ich hatte, glaube ich, 3-4 Oscars bekommen.
Ja, ich glaube, für American Beauty hat er einen bekommen, auf jeden Fall.
Das glaube ich schon eher. Also gut, für eine Nebenrolle. Ich glaube, für eine Nebenrolle hat das hier einfach nicht gereicht. Also er spielt hier wirklich einen sehr, ja, fast schon eben auch wieder apathischen oder stoischen Mörder, der kaum Screentime hat. Jetzt in den letzten 20 Minuten, der letzten halben Stunde vielleicht. Ich glaube, das ist zu wenig. Da hat dann American Beauty weitaus größere Wellen geschlagen, was sein Repertoire an schauspielerischer Kunst anbelangt.
Ja, weil ich kann mich daran erinnern, dass Brad Pitt in irgendeinem Jahr, das müsste auch entweder 95 oder 96 gewesen sein, als 12 Monkeys rauskam, da war Brad Pitt das erste Mal, glaube ich, für einen Oscar für die beste Nebenrolle nominiert. Und ich glaube, nee, genau, da hat er gegen Kevin Spacey auch verloren, aber das müsste The Usual Suspects dann gewesen sein. Weil ich glaube, für The Usual Suspects hat Spacey auch noch mal bekommen. Oder irre ich mich da gerade komplett? Ah, egal. Das ist, ich war auf jeden Fall, war Pitt nominiert für 12 Monkeys.
Ja, das
war
okay.
Ja, genau.
Ganz vielleicht mal kurz zur Kontextualisierung. Wir befinden uns jetzt hier außerhalb der Stadt, im Sonnenschein, auf einer Steppe, die durchzogen wird von so einer gewissen Vorahnung der Urbanität. Also man befindet sich hier bei Hochspannungsleitungen und so weiter und so fort. Aber die Architektur hat sich jetzt hier zum Finale nochmal komplett geändert. Ja. Man befindet sich in einem gänzlich anderen Setting, auf unbekanntem Gebiet.
Außerhalb
der Stadt. Und hier wird sich jetzt das Ganze aufklären und das Kunstwerk letztendlich zu Ende führen. Ich hatte es gerade schon vorweggenommen, was jetzt passieren wird. Es wird nochmal Fahrt aufgenommen hier, wir sehen es im wahrsten Sinne des Wortes. und das Ganze bekommt Tempo, wir sehen das Ganze aus dem Helikopter, wir sehen hier noch das Sondereinsatzkommando.
Interessant, wie dunkel die Figuren auch immer noch sind. Ne? Also auch,
Das
sind alles fast nur noch Silhouetten.
Ja.
Ne? Also ich meine damit jetzt nicht nur Morgan Freeman, der natürlich durch seine dunklere Hautfarbe, sondern auch, also ist jetzt kein rassistischer Kommentar, sondern das hat man auch eben bei Brad Pitt gesehen, der auch fast nur wie so eine Silhouette da eben war, als er John Doe bedroht hat mit der Waffe. Ne? Also das ist schon super interessant. Wie dunkel das immer noch ist. Wahnsinn. dass du selbst hier so eine Trostlosigkeit hast, ne? Das ist
Richtig,
jetzt.
genau. Es ist wirklich dieses Low-Key-Licht, also
Ja.
dass man wirklich versucht, das Licht weitestgehend zu reduzieren, auf eben hier natürliches Licht setzt, versucht das Ganze mit harten Kontrasten zu beleuchten. Es gibt kein Oberlicht, es gibt kein Seitenlicht, was irgendwie von rechts käme. Licht kommt hier scheinbar immer nur aus einer Richtung, erzeugt harte Schatten und
Ist das vielleicht, ist interessant, dass du Film Fragil gesagt hast, weil ja Fragil auf
Ach
dem
so.
Paket stand.
Das könnte ein
Könnte ein
Hinweis
Hinweis
sein. Na
sein.
klar, ja. Sicherlich, dass
Mir kann das
hier
aufgefallen.
unser kleines Fragilchen drin ist.
Ja.
Leider nur der Kopf.
Das stimmt, ja.
Aber ja.
Wir
Die
nähern
Musik ist jetzt,
uns.
glaube ich, auch weitestgehend ausgegangen.
Ja, wir nähern uns dem großen Moment.
Ja. Bis hierhin wusste ich bei der ersten Sichtung noch von nichts.
Echt, ja?
Ich war komplett erstaunt. Es wird sich jetzt nochmal im Zwiegespräch zwischen Brad Pitt und Kevin Spacey aufklären, wer da nun letztendlich das Opfer sein könnte. Und durch die Reaktion William Somersets wird das hier auch recht eindeutig. Und man wird wieder vor einen Konflikt gebracht. Ja, der Held, der bis hierhin noch nicht so heldenhaft gehandelt hat, kann sich jetzt nochmal beweisen, seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, und wird ja wahrscheinlich vor die größte Prüfung seines Lebens gestellt,
Ja,
die er dann in wenigen Momenten bestehen oder eben nicht bestehen wird.
das ist für mich, es ist natürlich irgendwie eine sehr starke Szene durch das, was jetzt gleich enthüllt wird. Es ist für mich aber trotzdem vielleicht sogar eine der auf eine gewisse Weise schwächsten Szenen des Films,
Okay.
weil ich finde, hier wird natürlich sehr viel erklärt durch John Doe. Also gerade das, was du eben bei der Autofahrt schon gesagt hast, mit
Ja.
dem, ja, jetzt bleibt noch Neid übrig, ne, und der Zorn. Zorn können wir uns vielleicht herleiten, aber der Neid, den bekommen wir nur durch die Erklärung von John Doe vermittelt. Also der sagt jetzt, ja, ich bin neidisch auf sie, weil ich will
Ja.
auch so ein schönes Leben, will auch so eine schöne
Ja.
Frau und wollte das spielen. Das ist so ein bisschen, das wird noch so reingeworfen. Und das ist so für mich der Moment, den ich immer am schwächsten finde, wenn ich den Film gucke, tatsächlich. Ganz abgesehen
Okay.
von dem Reveal jetzt, der ist
Ja.
natürlich stark und das tolle Schauspiel, was wir gleich von Brad Pitt
Genau.
sehen,
Und
finde
er
ich,
ist
find
jetzt
ich.
quasi im Heiligenschein, wird von der Sonne angeleuchtet und erscheint, sage ich mal, in weichem, hellerem Licht. Hat einen fast schon, wir werden es dann später sehen, einen seelischen Gesichtsausdruck, hat seinen Seelenfrieden gefunden. Er ist sich fast schon sicher, dass sein Kunstwerk von David Mills vollendet wird. Und das Ganze nimmt jetzt erstmal natürlich so richtig Fahrt auf. Und David Mills ahnt so langsam, was sich da ereignet haben könnte.
Ja, wir bekommen jetzt auch die Musik so diese Bam,
Ja,
bekommen wir da
genau,
reingesetzt noch.
richtig.
Tja.
So sieht's aus. Ja, Moment, wir werden es, glaube ich, gleich sehen. Wenn dann
Pitt
noch.
realisiert jetzt langsam, oder
Richtig, genau.
Mills realisiert langsam, dass seine Frau anscheinend
Aber
gestorben
das
ist.
i-Tüpfelchen kommt ja
Ja,
noch.
es kommt noch, ja.
Ja.
Auch interessant, dass die Tragweite in gewisser Weise ihm natürlich gar nicht klar ist. Er weiß ja noch gar nicht, dass es seine Frau, dass seine Frau ein Kind bekommt
Ja,
oder
richtig.
hätte bekommen sollen,
Genau.
sondern das i-Tüpfelchen, das weiß nur,
Ja,
das wissen nur zwei in dieser
und
Szene.
wir sehen jetzt diese Nahaufnahme Kevin Spaceys Gesicht in einer absolut überlegenen Position. Er ist ganz breit hinter blauem Himmel im Bild, wird von der Kamera, sage ich mal, umkreist und ist, sage ich mal, jetzt hier der offizielle Macher und hat eben die Zügel in der Hand, kann David Mills in einer gewissen Art und Weise durch seine Worte steuern. Und ist absolut überlegen.
Ja, lustigerweise, die Kamera hat so eine leichte Untersicht
Ja.
und es ist eine klare auch eine ganz klare Untersicht, von der wir, gut, haben wir jetzt bei Morgan Freeman auch, aber die hier vor allem, was natürlich auch in gewisser Weise aussagt, dass er auch jetzt die Züge dahingehend in der Hand hat, ob er es jetzt macht oder nicht. Trotzdem verrät dieses traurige Gesicht, ja, wahrscheinlich.
Ja, ne? Er kämpft mit sich, ja, das ist ein starker innerer Konflikt. Wir sehen ganz genau, was er denkt durch seinen Gesichtsausdruck. Super Shot.
Ja, interessant auch, wenn wir uns nochmal die Figurenkonstellation ansehen, dass wir ja bis dahin auch diese Konstellation hatten, dass Somerset und Mills im Prinzip zwei gleichberechtigte Figuren in diesem Mordfall sind und beide irgendwie ja schon irgendwie gewisse Stärken haben, die eingespielt werden können. Und gerade der Mord, den wir jetzt gerade gesehen haben, der degradiert halt auch Mills zu einer Nebenfigur dieses Films, könnte man sagen, ne? Also in gewisser Weise zu einer Figur, die eben nicht diese Entwicklung durchmacht, wie du sie am Anfang eventuell in dieser Heldenreise-Logik beschrieben hast, was hätte sein können.
Genau.
Sondern die Entwicklung wird nicht vollzogen und somit verbleibt er auf so einer niedrigeren Ebene, was das angeht, ne? In der Gunst des Zuschauers
vielleicht
auch irgendwo. Auch wenn wir es verstehen können, wahrscheinlich. Also ich kann, ne? Ich habe jetzt keine Frau, die mal umgebracht wurde.
Na, aber, absolut, nein. Der große Verlierer des Films ist David Mills.
Ja, ja, klar.
Ja, der Gewinner ist absolut Kevin Spacey, also John Doe.
Ja. Trauma hier, ne?
Richtig.
Trauma, ein Traumablick, ein Blick, der nur noch in die Leere geht. Tja. Und das ist jetzt so ein bisschen das, wo ich sage, diese gesellschaftliche Entwicklung, dass es Nachahmer geben wird und so. Auf einer innerdiegetischen Ebene funktioniert diese Logik nicht, weil die beiden Detektive, für die ist das ist traurig, die gehen jetzt aber weg und damit endet der Film. Aber in dieser Logik, dass es Nachahmer gibt, die diese Filmästhetik dann in den nächsten Jahren kopieren werden und diese Art und Weise des Horrorfilms auch irgendwie nachahmen werden, beziehungsweise das als Basis nehmen für andere Sachen, das hat auf jeden Fall funktioniert.
Ja.
Das finde ich gut, dass du diesen Punkt gemacht hast. Ich bin da nicht drauf gekommen. Hatte ich nicht auf dem Schirm. This is the beginning of a long friendship.
Richtig. Erstens das. Und zweitens, William Somerset hat gerade gesagt, dass er nirgendwo hingeht. Das heißt, er bleibt wahrscheinlich im Job. Hat noch ein Zitat von Ernest Hemingway gebracht, dass die Welt grausam und schlecht ist, aber wert darum, oder nee, dass die Welt wunderschön ist und wert darum, um sie zu kämpfen.
Den zweiten Teil stimme ich zu.
Richtig, genau. Hm. Und das billigt in einer gewissen Art und Weise.
Wir müssen mal, ich mach das mal aus, nicht, dass wir hier den nächsten Film abgespielt bekommen.
Ja. Dass William Somerset eine gewisse Art und Weise eines Prozesses durchgemacht hat und seine Lebensmüdigkeit, seine wirklich pessimistische Sicht auf die Welt vielleicht etwas geändert hat. Also für mich ist jetzt William Somerset so eine Art Geheilter, der erst aus dem Job wollte, jetzt gesagt hat, die Welt ist wert, um sie zu kämpfen. Ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe hier und sorge weiter für Recht und Ordnung.
So schlimm die Welt auch ist, sozusagen. Ja. Ne? Ja.
Genau, und damit, mit diesem Zitat, endet dann der Film. Der Captain, der natürlich Arlie Ermey war, haben wir gar nicht erwähnt, ein alter Bekannter aus unserer Folge zu Full Metal Jacket, ging jetzt mit William Somerset dem Sonnenuntergang entgegen und damit endet der Film.
Interessant, dass man auch im Prinzip so eine Zerstörung von so einer amerikanischen Mythenbildung im Prinzip hat durch etwas, was man eventuell ganz entfernt als ein Zitat an Texas Chainsaw Massacre sehen könnte. Ja, also diese verzweifelte Figur vor dem Sonnenuntergang am Ende vom ersten Texas Chainsaw Massacre, das wird ja oft so gesehen, dass man so ein amerikanisches Urbild hat von der weiten Steppe, was man so als diese Westernlandschaft sehen könnte eventuell. Und da, dieses Bild wird halt zerstört durch den davor umher, mit der Kettensäge umherwedelnden Leatherface, heißt er, genau. Das ist vielleicht auch noch so ein Punkt, über den künftige Podcasts sprechen könnten.
Super gerne, ja.
Oder vielleicht schon alles getan haben, keine Ahnung.
Die einschlägigen Horrorklassiker haben bei mir immer einen speziellen Platz im Herzen und gerade Texas Chainsaw Massacre mit seinen vielen Spin-Offs und Sequels und so weiter und so fort, immer eine gute Adresse, wenn es darum geht, mal sich mit dem Thema Horrorfilm, mit klassischem Horror oder mit klassischen nicht mehr, jetzt wahrscheinlich im Jahr 2022 irgendwo ein Klassiker geworden, aber damals ja gar nicht klassisch, zu beschäftigen, ja.
Alles klar, Lukas, der Film ist vorbei.
Damit hätten wir unseren ersten Audiokommentar im Kasten.
Ja. Außer du klickst jetzt auf Löschen und wir können den Film nochmal gucken.
Dann gucken wir das Ganze natürlich nochmal. rein vom Schauwert her, nichts dagegen. Ein wirklich sehenswerter Film, gefällt mir immer wieder gut.
Ja.
Ganz großartig, ja.
Ich hatte gar nicht mehr in Erinnerung, bis ich den nochmal gesehen habe jetzt, wie gut der eigentlich ist. Mhm. Mich hat das in vielerlei Hinsicht nochmal überrascht, diese ganzen Bezüge und so. Fand ich super interessant, super interessanter Film, über den man noch viel, viel länger reden könnte.
Ja.
Ich habe nämlich auch gerade gemerkt, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber ich könnte wirklich noch lange über den Film reden.
Ja, man könnte gerade noch durch die religiöse Motivik, die der Film aufschlägt, auch noch über die Zahl 7 referieren, was eigentlich die Zahl 7 in der Geschichte bisher alles bedeutete. Und natürlich nochmal auf diese ganzen Sünden eingehen, das ein bisschen ausklamüsern. Da könnte man sicherlich in weiteren Abhandlungen noch Stunden oder Seiten füllen. Sehr toller Film David Finchers, der ja nach Alien Teil 3, der ja leider komplett in die Hose ging.
War sein Kinodebüt, ne?
Ja, genau. Vorher hat er, glaube ich, Musikvideos gemacht, hat ein bisschen was für George Lucas in die Wege geleitet, beziehungsweise mit ihm, für ihn gearbeitet. Und ja, das als, ich glaube, zweiter Film, war das
sein? Das müsste sein zweiter Kinofilm.
Seine zweite Produktion. Ein voller Erfolg, ja.
Ganz genau. Damit hätten wir es für heute.
Ja.
Bleibt nur noch der Film für die nächste, fürs nächste Mal.
Ich bin sehr gespannt.
Den ich diesmal auswählen darf. Ich habe ja schon gesagt, ich wollte dir ursprünglich einen anderen Film geben. Das machen wir vielleicht irgendwie ein andermal mal. Aber ich habe die Woche so einen Film gesehen, oder zwei Filme von einem Regisseur gesehen und ich würde dir gerne sein Kinodebüt geben, die mir sehr gut gefallen haben und oder der mir sehr gut gefallen hat. Und das Interessante ist, der hat mir auch sehr, sehr viel geholfen bei der Analyse dieses Films, denn ich habe den Film hier schon eine Weile schon öfter mal genannt.
Ja.
Es geht nämlich um Thief, der Einzelgänger von Michael Mann.
Sehr schön.
Und da habe ich nämlich auch den Vorteil, dass ich mir den nicht nochmal, dass ich den im Vorfeld nicht groß studieren musste, weil ich weiß, du hast den auch hier im Regal.
Die neueste Edition von, glaube ich, PDAX.
Genau, von PDAX,
ja, richtig.
Und deswegen werden wir uns Thief angucken, der Einzelgänger von Michael Mann. Toller Film.
Cool.
Kann ich schon mal vorwegnehmen und da wirst du sehr, sehr viel von dem erkennen, was du hier auch gesehen hast.
Ja.
Also, was halt, na, schon nochmal. Aber so die grundsätzliche, ich rede nicht zu viel darüber, wir sprechen beim nächsten Mal einfach drüber.
Cool, bin ich sehr gespannt. Einer der Filme, die natürlich in viele Filmsammlungen gehören, auch in meine, aber den ich auch noch nicht gesehen habe. Und so habe ich jetzt mal die Gelegenheit. Ich hoffe, wir schaffen das in einer kürzeren Zeit, als jetzt vergangen ist. Ich glaube, seit Django, waren das 6-7 Wochen?
Naja, das war Anfang August irgendwann.
Richtig, genau. Gucken wir, dass wir das schneller schaffen. Ich freue mich auf jeden Fall auf Thief.
Ja, ich mich auch. Das wird ganz, ganz toll. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das wird. Und ciao, macht's gut.
Ciao.